Die Kack- und Sachgeschichten. Heute aus einer Münchner Schreinerwerkstatt, in der merkwürdige Dinge passieren. Hat Meister Eder schizophrene Wahnvorstellungen? Könnte man beim Pumuckl ADHS diagnostizieren? Woher kommt die mythologische Figur des Kobolds? Und wo sind meine Kopfhörer?
Pumuckl!
Pumuckl!
Kreiz, Bim, Bam,
der Pumuckl ist da!
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Live on Tape aus dem Kack- und Sach-Studio in Hamburg, Barmbek. Servus da draußen. Mit mir hier am Tisch der Tobi.
Moin, und ich werde nicht versuchen, irgendwas Bayerisches zu sagen.
Außerdem hier bei uns auf dem Stuhl Richard.
Oh, Junge, Alter. Hi. Hi. Einfach nur hallo. Guten Tag.
Ja, gut, als Badener.
Kannst du es auch nicht, richtig?
Kann ich es noch am ehesten hier von uns als Süddeutscher? Ja, wir haben es in der letzten Folge bei The Dark Knight schon so geheimnisvoll am Schluss angekündigt. Von Gotham City nach Minga, nach München. Wir reden über den Krumbuckel, den Pumuckl. Liebe Leute, der Pumuckl. Tobi, kommt ein Alien auf die Erde? Kommt ein unsichtbares Alien mit einer fragwürdigen Frisur auf unseren Planeten? Wie würdest du ihm erklären, was ist denn das Phänomen Pumuckl?
Okay, Pumuckl ist eine deutsche Fernsehserie, in der es darum geht, dass der Schreinermeister Franz Eder von einem Kobold heimgesucht wird. Und in dessen geschichtlichen Verlauf der Eder dem Pumuckl, so heißt der Kobold, die alltäglichen oder die Schwierigkeiten des Alltags und des Menschseins näher bringt.
Ja, aber Tobi, was ist denn der Alien?
Ja, Richard, was sagen die Kritiker?
Eine Süddeutsche Zeitung schrieb dazu. Sagenhafte, fantastische Erzählung über den Willen eines Mannes zu ignorieren, dass er alleine ist. Nein, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Die Kritik, die ich kenne, ist aus meiner und deiner und unser aller Kinderzeit. Die sagen entweder Pumuckl geil oder so wie meine liebe Frau, boah nee, Alter, ey, Nervkinder.
Ja. Also Richard und ich mögen beide Pumuckl.
Ich mag Pumuckl.
Ja,
ich habe das als Kind sehr viel geguckt.
Für mich ist das auch wirklich ein Stück Kindheit. Ich bin mir sicher, für die meisten der Hörer auch, für die ganzen, heute machen wir richtig Boomer-Cringe. Also für die ganzen Kack- und Sach-Boomer-Hörer, ist das heute ein absolutes Fest. Die neuen Hörer müssen vielleicht erst nochmal Pumuckl googeln. Tobi, genau. Du hast dich ein bisschen gewehrt.
Nehmt euch eine Kassette, nehmt euch einen Bleistift, zieht die zurück und dann also hört euch ein Hörspiel an.
Im Kack- und Sach-Redaktionsmeeting, das meistens so aussieht, dass wir biertrinkend vor der Tür stehen, vor einer Woche meinten wir, lasst mal Pumuckl machen, und Tobi hat sich ein bisschen gewehrt. Warum und hat sich deine Meinung mittlerweile geändert?
Also ich muss sagen, ich habe als Kind halt auch Pumuckl mal gesehen, hier und da mal eine Folge, und ich fand es als Kind tatsächlich sehr langweilig. Es war überhaupt nicht meins.
Herzloser Mensch.
So. Ey, ich bin da halt einfach nie so eingestiegen, sag ich mal. Ne? Ich habe hier und da, wie gesagt, mal eine Folge gesehen und dachte dann so, ja, ich verstehe die Leute nicht, die im komischen Bayerisch. Ich weiß nicht, was dieser Pumuckl da soll, Darkwing Duck ist doch geiler. So, also dieser Typ Kind. Ne? Und
sagte der Mann, der mir heute alles über das Sams erzählen konnte.
Ja, das Sams habe ich gefeiert. Ja, okay, das stimmt. Das klingt sehr doppelmoralisch, dass es war. Ja, das Sams war mein Ding.
Schweinemuckel. Pumuckl und Schweinemuckel.
Das ist eine völlig andere Geschichte.
Ja, ich weiß,
das ist
jetzt, halt Sams, kein Kobold. Jetzt regen sich auch einige Leute gerade wieder auf. Was? Wie kann ich Pumuckl? Ey, ich bin Team Pumuckl, Alter.
Ja, Mann, Team Pumuckl.
Ich weiß nicht, ob man das in zwei Teams teilen kann, aber okay. Genau, also deswegen hatte ich kaum Berührungspunkte und ich musste jetzt tatsächlich auch einfach mal nachgucken. Und ich habe festgestellt, dass mir auch einfach nicht eine Folge in Erinnerung geblieben ist. Also für mich war das völliges Neuland jetzt.
Außer der ersten Folge, glaube ich, erinnert sich auch kaum. Ach, wenn sich Leute überhaupt noch an die erste Folge erinnern.
Ich konnte mich an viel noch erinnern. Also so grundplottmäßig. Sowas wie Pumuckl bleibt im Baum hängen, Pumuckl sitzt in der Schachtel und wird von den Kindern verängstigt, Pumuckl ist im Zoo und tollt mit einem Löwen rum und so. Es sind schon ein paar Sachen in meinem Kopf geblieben. Wir sprechen auch gleich über Folgen, die in Erinnerung geblieben sind. Aber nochmal zu dir, Tobi, hat sich deine Meinung denn jetzt geändert?
Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, das jetzt zu gucken, so die erste Folge war irgendwie okay. Inmitten der zweiten Folge bin ich eingeschlafen. Meine Freundin Ramona war übrigens sehr begeistert, dass wir Pumuckl machen, weil sie ein riesen Pumuckl-Fan war, so wie ihr. So, und dementsprechend auch noch ist. Die hat auch weitergeguckt ohne mich. Also ich habe dann halt gepennt. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich mehrere Folgen gesehen habe, ich habe leider nicht alle geschafft, ja, also es ist eine nette Serie. So thrillt mich jetzt nicht so, weil ich als Kind einfach nicht mitgegangen bin, sag ich mal. Aber es gibt da draußen deutlich Schlechteres.
Weißt du, was du machen musst? Du musst dich zurückversetzen in deine früheste Kindheit. Du musst baden oder duschen gehen, ne? Und dann im Bademantel am besten noch irgendwie mit nicht erlaubten, geöffneten Chips dann davor sitzen und dir abends noch einen Pumuckl reinziehen, kurz bevor es ins Bett
geht. Ja, aber genau zu der Zeit fand ich Pumuckl ja langweilig.
Ich muss als das klein, jetzt noch kleineres Kind.
Nein, da fand ich das ja doof. Also ich fand das als Kind einfach doof.
Also bei mir ist es genau andersrum wie bei dir, Tobi. Meine Freundin hasst Pumuckl. Wenn ich das laufen lasse, dann schreit sie rum, mach die Scheiße aus, ich kann mich nicht konzentrieren bei dem Mist. Sie hasst diese schrille Stimme von Pumuckl und dieses, ich liebe das, sie hasst das, dieses Durcheinandergeschrei vom Meister Eder und vom Pumuckl. Ja, Herrschaft, Zeiten jetzt, hör auf! Ja, und
dann bringst das wieder zurück, sonst gehe ich gleich fort.
Ja, andere Leute gehen heimlich zum Bier trinken in die Garage, damit die Freundin nicht mitkriegt. Ich gehe heimlich zum Pumuckl gucken. Gehe ich in den Nebenraum und gucke mir das heimlich an. Ja, der Pumuckl, Leute, Kult. Ein Stück deutsche Fernsehgeschichte.
Ja.
Besonders für die Bayern wirklich ein Stück Weltkulturerbe, aber für alle Deutschen eine tolle Kindheitserinnerung. Ja. Der Pumuckl. Was ich interessant finde, was ich auch gar nicht wusste, als ich angefangen habe, mich mit dem Pumuckl auseinanderzusetzen, das Original ist eigentlich ein Hörspiel. Also die Fernsehserie mit dem Meister Eder, auf die wir uns heute auch stürzen. Also es gibt ja noch diverse Auskopplungen, Spielfilme, weitere TV-Serien tatsächlich, die wir nachher kurz erwähnen müssen. Aber wir sind ja natürlich alte pseudo-intellektuelle Podcast-Herren hier. Also wir stürzen uns nur auf die Originalserie mit Meister Eder. Aber die basiert auf einem Hörspiel. Also das Hörspiel war zuerst da, Ende der 70er. Und dann kam ab 1982 die TV-Serie Meister Eder und sein Pumuckl.
Genau, vorher gab es sogar auch noch, als Radiospiel. Also es lief vorher sogar auch noch im Radio, der ganze Schnick. In den 60ern hat die Alice Kaut, die sich den ja ausgedacht hat, die hat ja den Pumuckl ursprünglich eigentlich mal fürs Radio einfach
gemacht.
Und bis das dann halt irgendwann auf Platte und Co.
Damals hatte ja auch noch nicht jeder einen Plattenspieler oder einen Kassettenrekorder zu Hause.
Ja, es war, Pumuckl war sagenhaft erfolgreich in seinen ersten Jahren, ne? So alleine, als es dann wirklich richtig mit einem kommerziellen Hörspielvertrieb da losging, hat er, ich glaube, alleine in den 70ern, Mitte der 70er waren bereits irgendwie 1,7 Millionen Platten vom Pumuckl verkauft.
Das ist echt extrem.
Als die Serie dann losging, wurde es dann noch heftiger. Also Pumuckl ist in 28 fucking Länder verkauft worden.
Ja.
Sogar nach Japan und nach China und tatsächlich mit am erfolgreichsten in Frankreich und in den Arabischen Emiraten. Es gibt heute noch, es gibt witzigerweise bei der Recherche, es gibt eine Doku vom Bayerischen Rundfunk, wo der Redakteur sogar auch noch sagt, so, ey, ohne Witz, Leute, ich stehe tatsächlich mit jemandem aus Arabien gerade in Kontakt und hat so einen Chatverlauf gezeigt, wo er gezeigt hat, der Typ sucht tatsächlich ganz verzweifelt die alten arabischen Pumuckl-Folgen, weil er die unbedingt sehen möchte mal wieder, weil das für die auch so Kindheitserinnerung ist.
Das ist ja geil.
Geil.
Ist richtig geil. Und seit 2020 ist es hatte der Bayerische Rundfunk auch angekündigt, dass es im BR auch wieder laufen soll. Was dann daraus geworden ist, wissen wir, es läuft mittlerweile an einem bekannten Streamingdienst.
Ja, mhm. Ja. Der Meister Eder wurde ursprünglich in dem Hörspiel ja noch von einem anderen Schauspieler gesprochen, der dann leider gestorben ist. Und dann wurde Gustl Beyerhammer, also über den wir später auch noch ein paar Worte verlieren, also der Meister Eder, den wir kennen, wurde dann gecastet für die Stimme des Meister Eder. Und dann haben sie, als das losging im TV, gesagt, ach, der Gustl Beyerhammer hat den so toll gesprochen im Hörspiel, fragen wir den, ob er das auch macht jetzt in der TV-Serie. Also das Hörspiel war zuerst da. Und dann kam die TV-Serie der Pumuckl und wie man so schön geschwollen sagt, der Rest war Geschichte. Es gibt soweit ich weiß, 52 Folgen.
100
Folgen. Vom Pumuckl.
100 Geschichten.
Ich meine von der TV-Serie.
Ja, aber es gibt 100 Geschichten vom Pumuckl.
Okay.
Irgendwie genau exakt 100 Storys wohl aufgetaucht.
Wow, irre.
Ja, die Alice Cott, die war fleißig, ey. Die war richtig, richtig fleißig.
Ja. Ja, wir können ja über so ein paar einzelne Folgen filmen, weil sonst machen wir immer bei so Filmen so eine kurze Handlungszusammenfassung. Am Anfang, um den Pumuckl und diese Welt kennenzulernen, können wir ja gleich mal über die erste Folge sprechen. Der Pumuckl taucht auf und der Meister Eder, der hat eine Schreinerwerkstatt. Das ist halt so ein großväterlicher, netter, dickbäuchiger, bebärteter, angenehmer Mann. Der Franz Eder in München in seiner Schreinerei und plötzlich passieren ungeklärte Dinge. Plötzlich verschwinden Werkzeuge, er findet irgendwelche Feilen nicht mehr.
Das klingt so viel epischer, wenn du das erzählst, wie es da erzählt wird.
Also, ja, in der Serie selbst kommt da so Schabernack-Musik. Ja.
Und dann fällt er die Feile runter. Es verschwinden irgendwelche Dinge.
Es passieren mystische Sachen. Heute würde man einen Conjuring-Film aus dieser Plotline halt irgendwie machen, aber Meister Eder steht halt einfach da. Ja, Herrschaftszeiten, wo habe ich denn den Hammer hingelegt?
Ja, genau. So,
das Kreuz, Birn, Bam, Hollerstaun!
Ja. Und plötzlich wird der Pumuckl.
Bayern hassen uns jetzt wahrscheinlich, weil wir das ist genau wie als wir in Dresden aufgetreten sind, die meinen, ey, bitte kein keinen sächsischen
Dialekt. Ja, ich nehme mir das Recht heute raus, den bayerischen Dialekt schlecht nachzumachen. Seht es uns nicht nach, es ist einfach nur Unvermögen und kein böses,
Seht keine es uns böse nicht Intention. Nach.
Ja, plötzlich taucht der Pumuckl auf, dieser rothaarige kleine Kobold, weil er kleben bleibt an einem Leimtopf. Und es gibt eine super geile, nerdige Fan-Webseite, die heißt pumuckl-homepage.de, die ein Typ zusammengeschraubt hat, wo super nerdy, super detailliert die Kobold-Gesetze analysiert und betrachtet werden. Geil. Mit allen Dingen, die der Pumuckl jemals gemacht hat, die da wirklich so notiert wurden.
Und Alter, echt so ein Stück Lore, ey.
Ja, das ist Pumuckl-Lore. Und in der ersten Pumuckl-Folge lernen wir die drei grundlegenden Kobold-Regeln kennen.
Nicht nach Mitternacht füttern, nicht nass werden lassen.
Erste Kobold-Regel: Wenn ein Kobold an einem menschlichen Ding hängen bleibt oder von einem Menschen eingezwickt oder festgehalten wird, dann wird er sichtbar. Ja. Das spielt ja ein paar Mal noch eine Rolle in der Serie. Also, das ist eine Schwäche. Wenn er irgendwo hängen bleibt oder festkleben bleibt, der einzige Comic-Held, den ich kenne, dessen größte Angst ist, wo kleben zu bleiben.
Ja, Spider-Man ist da bestimmt nicht weit ab vom Schuss.
Spider-Man müsste sein übelster Erzfeind sein.
Oh ja, Mann. Alter, der Pumuckl ist Spider-Mans Joker. Also zwei Figuren, die gegenseitig ihre Schwächen attackieren. Geil, oder?
Boah, ey, Junge.
Die zweite Regel.
Das ist so weit weg, da brauche ich schon mein Fernglas. Aber
zweite Regel, die im Prinzip noch dazugehört. Wenn der Kobold einmal gesehen wurde, dann bleibt er für den, der ihn gesehen hat, für immer sichtbar. Unsichtbar ist er dann nur noch für andere Menschen.
Also in den Situationen, in denen der Pumuckl unsichtbar wird, weil zum Beispiel Eders Saufkumpanen reinkommen, dann wird er für uns als Zuschauer auch unsichtbar. Aber Eder sieht ihn dann noch.
Laut dieser Regel, aber ey, das wird schon in den ersten paar Folgen ad absurdum geführt, weil Eder ja selber den Pumuckl auch dauernd sucht.
Ja. Ne? Ja, eben, deswegen, also das ist aber inkonsequent.
Komplett. Und die dritte Regel.
Stimmt, das war denen aber auch wichtig, dass die halt wirklich dann gesagt haben, so der Pumuckl, ey, das hat Franchise-Potenzial. Wir müssen das.
Hat es offensichtlich.
Ja. Und eine dritte Regel, er muss bei dem bleiben, der ihn einmal gesehen hat. Und der Pumuckl,
also er kannte ihn als Pumuckl.
Eder ist tatsächlich, so wie wir wissen, der erste Mensch, der den Pumuckl jemals gesehen hat. Und jetzt muss er bei ihm bleiben. Ja, was für eine merkwürdige Regel.
Vor allem, was für eine Scheiße, der ist ja zur Zwangssklaverei verdammt, sobald er einmal gesehen
wird. Ja, und wer prüft es nach? Weil
Pumuckl. Gibt's den Pumuckl-Rat, meinst du?
Also es gibt eine Möglichkeit, ich habe ein bisschen was zum Thema Kobolde vorbereitet. Es gibt eine Möglichkeit, einen Kobold wieder loszuwerden.
Ehrlich?
Ja. Soll ich das jetzt sagen?
Ja, klar.
Oder? Ja, klar, Mann.
Also, Kobolde sind Hausgeister, so, und wenn die sich eine Familie erwählt haben, bei denen sie dann leben, bleiben die so lange, bis die Vererbung praktisch sichergestellt ist, also dass der Kobold weitergegeben wird.
Ach nein.
Und je nach, ne, ist ja eine super alte mythologische Figur, die in ganz vielen verschiedenen, gerade nordeuropäischen Kulturen eine Rolle gespielt hat. Aber je nachdem ist tatsächlich auch so, dass du nicht sterben kannst, bis das nicht passiert ist.
Oh. Wer?
Du, der Eder. Eder kann so lange nicht sterben, bis er nicht, also wenn man diese Grundlage nimmt, kann Eder theoretisch nicht sterben, bis er nicht geklärt hat, an wen Pumuckl übergeben wird.
Ehrlich?
Ja. Also nach dieser Ausrichtung. Ja. Wie gesagt, es gibt da tausende Ausrichtungen.
Ja, okay, ne?
Aber
ja,
klar. Das ist halt eine Geschichte. Ich glaube, das ist schwedisch. Ich meine, das ist so eine schwedische Ausrichtung.
Der Pumuckl ist eine Metapher für den jungen Brunnen.
Im Prinzip nicht. Du wirst ja alt. Du stirbst nur nicht.
Ja, okay.
Also, gut, ist ziemlich scheiße, du bist halt nicht los.
Für den Nicht-Todbrunnen.
Ja.
Ja,
genau, das ist es.
Es gibt in den Pumuckl-Büchern, es gibt ja auch Bücher von Alice Kaut, nach den ersten paar Geschichten auch noch ein paar Vertiefungen der Kobold-Regeln. Ein Kobold wird sichtbar, wenn er an einem menschlichen Gegenstand hängen bleibt oder an einem Gegenstand, der einem Menschen gehört. Das heißt, wenn ein Kobold irgendwo draußen in der Heide, im Wald kleben bleibt an einem Stück Baumharz, hat das keine Wirkung für ihn. Ja.
Aber wenn der an dem Taschentuch kleben bleibt, das zufällig neben meinem Bett liegt, dann kann ich ihn
genau, so. Weil oder das zufällig an Meister Eders, wie wir sehen in der ersten Folge, seltsam klebenden Topf.
Und noch eine möchte
was
ich gerne erwähnen.
Nur Holzleim
noch eine Regel möchte ich gerne erwähnen. Solange ein Kobold sichtbar ist, gilt für ihn alles, was für unser eins gilt. Er spürt Hitze und Kälte, bekommt Hunger und Durst, muss niesen und husten, wird schmutzig und muss sich waschen und was es noch an derart mehr oder weniger lästigen Dingen gibt.
Ja.
Das bedeutet im Umkehrschluss, und das hat mich auch fasziniert, als ich die Folgen jetzt nochmal gesehen habe, wenn der Pumuckl unsichtbar ist, ist er in Anführungszeichen von gewissen physikalischen Gesetzmäßigkeiten entbunden.
Also er wird nicht nur sichtbar, er wird physisch.
Er muss nicht mehr, wenn der Pumuckl unsichtbar ist, muss er nicht essen und nicht trinken. Und das ist in einer etwas späteren Folge, wo das aufkommt, wo sie, glaube ich, in den Bergen unterwegs sind. Er wiegt nichts. Wenn er unsichtbar ist, hat er keine Masse. Ist das nicht sick?
Das heißt, er wird nicht wirklich unsichtbar. Eigentlich löst er sich so ein bisschen atomar auf und wabert wie so eine Wolke umher.
Wie so eine Astralgestalt.
Ja.
Ja.
Das ist schon ziemlich abgespaced Fantasy-Zeug.
Wie heißt der sechste Aggregatzustand? Pumuckl.
Pumuckl. Ja. Ja, und in der ersten Folge erzählt der Eder dann auch seinen Saufkumpanen in der Kneipe, was da in der Schreinerei vor sich geht. Und seine Kumpels halten ihn für verrückt. Und daraufhin, schon in der ersten Folge, geht der Pumuckl zu Eders geilem Kumpel, dem Bernbacher, dem alten Prolet, und terrorisiert den bei sich zu Hause. Ja.
Terrorisiert, versteckt die Fernbedienung.
Zieht nee, die der zündet beinahe die Bude an, indem er die Perücke seiner Frau da irgendwie sorgt. Das mit den Karten war ja aus Versehen, aber ne, versteckt irgendwelche Socken, ruiniert völlig die Ehe von dem. Also die Frau ist ja mega sauer dann auf den, weil er als völliger Vollidiot dasteht, ohne Hose im Hausflur. Und das ist schon...
Grober Schabernack trifft es ja gut. Ja, bringt so ein bisschen Unheil ins Bayerische.
Ja, Tatbestand grober Unfug.
Ja, und das ist so die Haupttätigkeit. Das ist die Haupttätigkeit von Pumuckl, oder? Er versteckt Sachen. Er legt einfach Sachen weg.
Oder legt halt Feuer, ja.
Ja. Er hat übrigens der Pumuckl, das sagt er auch in der Serie, er hat einen kleinen Ehrenkodex, der sieht wie so aus. Nicht geärgert ist geholfen genug. Also, ja, in der zweiten Folge, lernt der Pumuckl das Konzept Frühstücken kennen und isst das erste Mal was und kriegt vom Eder ein Bett gebaut.
Das ist schon ziemlich niedlich mit dem Bett.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr niedlich.
Ja.
Wie auch die ganze Serie dann auf dieses Bett so abgeht. Ne?
Mhm. Und dann passiert etwas, das in der Serie auch ein Running Gag ist. Irgendwelche Kunden, meistens irgendwelche Weirdos, kommen zum Eder in die Schreinerei rein und sehen irgendein Möbelstück, das dem Pumuckl gehört. Hier das Bettchen, später ist es dann eine Schiffsschaukel und wollen das haben.
Die Schiffsschaukel ist aber voll geil.
Das ist so ein Running Gag, dass irgendwelche fremden Leute irgendwelche Sachen aus der Schreinerei haben wollen, die eigentlich dem Pumuckl gehören.
Das war und Eda auch einfach nicht dagegen anargumentieren kann. Das war, nein, das ist nicht verkäuflich. Ich will es aber trotzdem haben, ich nehme das jetzt mit. Und dann steht er da.
Also der Typ halt echt. Er ist ein Meisterschreiner, was willst du machen? So, er ist halt einfach so.
Mit dem Hammer ausholen und sagen, lass mal einen Scheiß stehen.
Ja.
Also ich meine, also jetzt besagte Frau da in der zweiten Folge ist das mit dem Bett, ne? Die nimmt das ja einfach nicht mit, die bezahlt hat ja niemand. So, die rennt einfach raus, gefühlt. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie
doch, bezahlt. Sie gibt ihm 20 Mark.
Ja, oder so. Und dann rennt die aber raus und Pumuckl ist dagegen. Und Eda steht da die ganze Zeit nur so, nee, das ist unverkäuflich. Nee. Und er geht einfach weg.
Ja.
Also weißt du, mit der Standfestigkeit eines Wackelpuddings
ja,
verhandelt er da mit dieser Frau.
Tobi, der Kunde ist König in Bayern zu der Zeit. Ich bitte dich. Also, wir wollen ja nicht, dass das den Dorffunk erreicht, ne?
Und der Pumuckl lässt das nicht auf sich sitzen.
Pumuckl, so geht mein Museum, ey.
Pumuckl bläst zur Vendetta, geht zu dieser Frau nach Hause und macht Folgendes aus Rache. Er nimmt das Puppenbett und versteckt es unter dem richtigen Bett.
Was ein Wichser.
Ja, da kriegen sich deswegen die Kinder in die Haare und dann ist absolutes Tohuwabohu zu Hause, nur weil der dieses Bett versteckt hat.
Und in der dritten Folge vertieft der Pumuckl noch seine Manipulationsfähigkeiten. Da treibt er den Nachbarn Herrn Lechner in den Wahnsinn, wirft die Kuckucksuhr kaputt, ja, geht zu den Ramsauers, macht dort die Schublade kaputt, ach, ja, damit die zum Eder kommen und dort das Badezimmer vom Eder richten im Austausch gegen seine Schreinerarbeiten. Also es ist ein fast schon Game of Thrones-artiger Plot, wo verschiedene Fäden dann zusammenlaufen. Pumuckl ist ein Meister der Manipulation. Er schafft es, Menschen gegeneinander aufzubringen und seinen Willen ihnen aufzuzwingen, nur indem er Sachen kaputt wirft oder versteckt.
So ein bisschen die Rückbesinnung auf die deutschen Tugenden halt dieser Generation.
Kuckucksuhren runterzuwerfen.
Ich wollte gerade sagen, was
für Verwirrung zu stiften durch Chaos und dann eigentlich so wieder daran zu erinnern, Leute, wir sind deutsch, wir sind ordentlich, wir sind gut, bei uns ist der Kunde König, Handwerk zählt hier was.
Ja. Eine Hand wäscht die andere.
Wir können nicht mit solchen Pariser Verhältnissen hier leben. Sodom und Gomorra. Genau. Drehst ein T-Shirt, wo die Wampe unten rausguckt. Keine Schuhe.
Stimmt, in der Folge mit dem Badezimmer geht es ja auch damit los, dass er sagt so, naja, am Geld liegt's nicht, sondern die Leute haben halt einfach keine Zeit. Also sorgt der Pumuckl dafür, die Zeit haben.
In der nächsten Folge spukt er dann in einem Schloss umher und macht dort die Gräfin und ihren super weirden Butler völlig irre. Ja, dann gibt's noch eine Folge, wo eine super abergläubische Putzfrau beim Eder ist, als der Eder krank ist und Pumuckl sie verrückt macht, obwohl sie selber schon verrückt ist.
Finde ich aber zwei sehr interessante Folgen so botschaftstechnisch, weil die machen sich ja also mit diesen Adligen brutal über den Adel lustig.
Ja.
Ne? Also der deutlich bessere und klügere Mensch ist halt der Handwerker, der da also Eder dann in dem Fall. Der ist ja vernünftig und sinnvoll und die Adligen da, die wirken wie so richtig zurückgebliebene, inzestuöse Vollidioten. Das ist schon richtig krass und halt das mit dem Aberglauben genauso. Ja. So, die Frau ist abergläubisch, also hat die sie nicht all.
Aber was ich interessant finde, so in der Welt von Pumuckl sind eigentlich alle super skeptisch. Also eigentlich, wie wir das hier gerne haben im Podcast, alle hinterfragen immer diese geheimnisvollen Sachen. Eder ist eigentlich der Einzige, der in Anführungszeichen daran glaubt oder das wahrnimmt. Alle anderen suchen immer nach einem rationalen Grund für die Dinge, die da passieren.
Ja. Ja. Darüber regt Pumuckl sich doch auch auf.
Er hasst das.
Ja.
Ja, der will immer ein bisschen Credit für das haben, was er da getan hat.
Ja,
ne?
Ja.
Das scheint doch in dieser ganzen Pumuckl-Lore auch total Duktus zu sein, dass die Leute halt einfach so, Kobolde sind ein Ding. So akzeptiert das. Nicht jeder hat einen Kobold halt irgendwie, aber ja, so ein bisschen, halb,
ne?
Also, ja, so wenn jemand jetzt, so wie der Eder, wenn er da in der Bar sitzt und halt irgendwie sagt, ja, der Pumuckl, der hat schon wieder hier, ne? Da hast du keinen, der sagt, ja, Eder, ist alles klar, geh mal nach Hause, nimm mir
doch,
mal deinen
Schein. Doch, so die ganze schon,
Zeit
ja, aber sie erklären ihn nicht für vollkommen verrückt,
genau,
sondern es ist mehr so, ja, der Eder mit seinem Pumuckl. Genau. So als wäre das theoretisch drin. Also die halten ihn ja nicht für einen senilen alten Sack, der irgendwelche Halluzinationen schiebt.
Ich widerspreche ein bisschen. Also schon in der ersten Folge wird da in der Kneipe heiß diskutiert und dann sagen die anderen, ja, der Eder, komm, hast du geträumt? Du bist bestimmt nachmittags eingeschlafen und hast es nur geträumt. Und dann meint der eine, ja, meine Cousine aus bla bla bla, die hatte das auch. Bei der ging das im Alter auch los. Die hat dann nur noch Mist geredet.
Ja gut, das ja. Aber
also, wenn sie, jetzt sie mögen Eder, sie mögen Eder, aber sie nehmen ihn nicht für voll.
voll.
Genau, die nehmen den nicht für voll, aber es ist jetzt nicht so, dass sie da ein ernstes klinisches Problem draus machen.
Ich kann sagen, nee,
ja, also wenn du dir jetzt die, wir haben uns ja vorhin noch die letzte Folge der zweiten Staffel angeschaut. Mhm. Da ist das ehrlich gesagt nicht so krass. Die machen sich halt ein bisschen drüber lustig und dann suchen sie ja, genau, noch einen Beweis und der eine bleibt da sogar noch stehen und kriegt einen Beweis und so, ne? Also, das ist, naja, also. Ja. Ist jetzt nicht so, ich sag mal, heute würde man anders darauf reagieren, wahrscheinlich. Wenn dann ein Opa da steht und sagt nochmal, ich sehe einen Pumuckl, dann hat er nicht mehr so lange eine eigene Werkstatt.
Ja. Der Krumbigel, wie ihn der Bernbacher gerne nennt. Der Sprecher vom Pumuckl, der Hans Klarin, der bestimmt für die Sprachaufnahmen vom Pumuckl seine Stimme kaputt gemacht hat. Ich glaube, also der hat mal in einem Interview gesagt, dass er den Pumuckl so als Symbol für die Kindheit sieht. Also wirklich so als Kindheitsfantasie, weil er macht, was er will. Er probiert alles mal aus. Kinder wollen so sein wie der Pumuckl. Einfach alles machen und alles ausprobieren.
Ja.
Und der Pumuckl macht das auch. Ich bin vorhin beim Gucken, als Tobi und ich hier noch ein paar Folgen angeguckt haben, bevor Richard gekommen ist, meine ich zu Tobi, ey, der Pumuckl ist für mich das fleischgewordene Sandbox-Game. Er macht einfach alles. Er probiert einfach alles aus. Es gibt eine Folge, wo er einen Hund sieht und dann kommt Pumuckl auf die Idee, er möchte jetzt ein Hund sein und jault rum und benimmt sich wie ein Hund und versteckt so Wurstketten. Ja. Und dann gibt's...
So ein richtig kleiner Tunitgut, ne?
Ja.
Ja, ist auch bei dem Pumuckl-Film, er klaut er ja auch ein Straußenei oder so, ne? Und versucht sich ja dann noch mal rauszureden, dass das ein Elefantantenei ist.
Oder in einer Folge beobachtet er Kinder dabei, wie sie sich gegenseitig erschrecken und dann übt er das Angstmachen. Dann übt er sein Gespensterjaul. Und erschreckt die Kinder im Keller. Es geht komplett nach hinten los, weil er dann erschreckt wird. Ja.
Die Alice Kaut, die den ja sich auch ausgedacht hat, die hat auch selber mal in den 80ern im Interview gesagt, dass sie Pumuckl eigentlich nie für Kinder alleine irgendwie entwickelt hat. Nee, die hat immer gesagt, es war nie für Kinder oder komplett irgendwie nur für Erwachsene geschrieben, sondern sie wollte immer eine Geschichte über den Pumuckl transportieren, die halt sowohl als auch anspricht. Also Kinder sollen halt sich mit dem Pumuckl identifizieren, so Heiterkeit aus dem Pumuckl ziehen. Und die Erwachsenen, die sollen aber so ein bisschen mit Meister Eder halt mitfiebern, so ein bisschen, dass sie halt sagen, so, oh Mann, jetzt hat er wieder einen Stress und Kind lässt quasi nicht mit sich reden und so. Also das war so eine Geschichte für alle halt ein bisschen. Das war nicht, sie hat nicht explizit darauf abgezielt, das soll jetzt nur für Kinder halt irgendwie sein. Klar sind Kinder irgendwie der treibende Faktor, aber ich muss auch jetzt sagen, jetzt mit Anfang 30, wenn ich einen Pumuckl sehe, ja, heute bin ich alt genug, dass ich sage, oh, Eder.
Ich leide mit dir. Ja, Mann, da wo der krank im Bett liegt, Alter, die arme Sau, ey. Wo er noch immer sagt, halt das jetzt nicht mehr aus und einfach weggeht, so, da habe ich richtig mit dem Gefühl.
Wo er warmes Bier gurgelt und der Hausarzt ihm nicht sagt, was er hat.
Ja.
Sie hat ja auch immer gesagt, sie hat ganz viel, die Frau war ja unter anderem auch Bildhauerin und Fotografin, eine sehr, sehr gute Fotografin sogar. Ich habe Bildbänder von der Frau gesehen online. Mega geil aus. Cool. Und die hat halt auch ihre Geschichten, sie hat immer gesagt, sie hat sich nie Geschichten für den Pumuckl großartig ausgedacht. Sie hat halt einfach, wenn sie irgendwie in München oder so unterwegs war und Fotos gemacht hat, dann ist sie halt auch an Spielplätzen vorbeigegangen, weißt du, wunderliche alte Frau, würde man heute sagen, mit einer Kamera. Aber damals, da ging das halt. Und die hat halt einfach so Geschichten von Eltern und Kindern halt einfach zugehört. Hat sie Notizen gemacht und hat sie da drunter gerattert.
Ja, du siehst ja,
wo sie immer gesagt hat, Schreiben war für sie immer das Anstrengendste, weil die Frau war halt durch und durch Künstlerin. Die wollte ursprünglich auch mal eigentlich Virtuosin werden, also Klavier spielen und damit ihr Geld verdienen. Und dann wollte sie ganz lange, das hat sie auch selber gesagt, wollte sie Heilige werden.
Was? Okay. Das ist ja ein noch weniger geschützter Berufsbegriff als Virtuosin. Ja.
Aber ihre oberste Prämisse war immer unbedingt berühmt zu werden. Okay. Also mit irgendwas wollte sie wohl immer berühmt werden, ja.
Na gut, das hat funktioniert, ne?
Ja, definitiv, Alter. Ey. Wie gesagt, 28 Länder und in alle möglichen Sprachen übersetzt.
Was ich so cool finde an dieser Nummer, jetzt wo du sagst, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, was man sich halt bei dem Eder so angucken kann, ist, dass der vorher offensichtlich ein relativ alleinstehender, also nicht nur relativ, also ein alleinstehender, relativ einsamer Mensch gewesen sein muss, weil der wohnte allein in seinem Haus, hat seine Werkstatt und einmal die Woche sieht er seinen komischen Club, seine Stammtischbrüder. Und jetzt, wo er halt den Pumuckl hat, kommt da so ein bisschen Action in sein Leben und eben auch, also ähnlich wie wenn du halt Kinder hast, ne? Mhm. Also dass du halt so ein, also das merkt man ihm so an, er ist halt ständig im Stress, verteidigt ihn aber auch bis aufs Blut und muss halt ständig lachen. So, ne? Also der hat so richtig, da kommt so ein richtig Trubel in sein Leben, was er aber auch gut findet.
Mhm. Ja, und er hat so eine Hassliebe zum Pumuckl. So einerseits,
so wie Eltern zu ihren Kindern.
Der Eder hasst einerseits den Pumuckl, wenn der Pumuckl ihm die, in einer Folge kritzelte ihm die kompletten Wände voll und macht Möbelteile kaputt und versteckt eben ständig Zeug und was da rumgeschrien wird bei denen im Haus. Aber er kann halt auch nicht ohne den Pumuckl. Es gibt die eine Folge.
Also ich erinnere mich an eine Situation, wo Timo und ich Wachsmalstifte entdeckt haben und unseren Flur umdekoriert haben.
Mm, geil.
Und da gab es ein Riesengeschrei
in unserem Haus. Und du, ne? Ja. Ja.
Also das ist schon, das sind halt schon Dinge, die mit kleinen Kindern passieren.
Ja, natürlich.
Ab einem gewissen Alter.
Ja, aber trotzdem liebt er ihn und sie kommen immer wieder zurück. Ja. Die wahrscheinlich dramatischste ist eine Doppelfolge sogar. Der große Krach, da treibt es der Pumuckl zu weit. Da klaut er die Kette von einem kleinen Mädchen und gibt es nicht zu, streitet es ab. Und Eder findet die Kette aber und hat keinen Bock mehr. Also es kommt zum kompletten Zerwürfnis und Eder schmeißt den Pumuckl aus dem Haus. Ja, und der Pumuckl streift dann erstmal obdachlos tatsächlich ein bisschen durch die Straßen Münchens, landet dann beim Bernbacher und treibt den so weit in den Wahnsinn, dass Bernbacher jetzt auch an den Pumuckl glaubt und einen Plan hat, er möchte den Kobold in eine Kiste locken und die nach Amerika schicken.
Ist das das, wo er ihn angelogen hat und er sein Bett auch dann kaputt macht?
Genau.
Die Folge, da hatte ich mir was zu notiert. Die Folge hat beim Bayerischen Rundfunk hat für heiße Telefone gesorgt.
Ehrlich?
Ja.
Ich wollte nur noch kurz sagen, am Ende gibt es aber ein Happy End, weil Eder davon Wind kriegt, dass Bernbacher den Pumuckl entsorgen will und ihn dann wieder in seine Schreinerwerkstatt holt. Also es gibt dann am Ende wieder ein Happy End.
Als die Folge das erste Mal gesendet wurde, gab es tatsächlich Eltern, die angerufen haben, weil die eigentlich ursprünglich in der Erstausstrahlung wohl anders endete. Nämlich, dass der Pumuckl dann weg ist.
Quasi. Wie gesagt, es ist eine Doppelfolge.
Ja, stimmt, genau. Ende, dann endete es nach
und der ersten Ende Folge. Der am Ende der ersten Folge ist der Pumuckl weg und alles ist mega traurig.
Also Cliffhanger beim Pumuckl.
Ja, es war ein Cliffhanger.
Die Eltern reagierten darauf, auf die Strafen, die der Pumuckl hielt, und haben wirklich, die haben Sturm geklingelt beim Bayerischen Rundfunk, haben verlangt, LSK zu sprechen, wirklich, weil die gesagt haben, so Leute, ich habe hier ein Kind, das will nicht schlafen gehen, weil es heult, weil es denkt, Pumuckl ist rausgeschmissen worden. So, ihr müsst mir helfen, ihr müsst das wieder in Ordnung bringen.
Ja, Pumuckl rausgeschmissen.
Dann haben die Leute sind wohl richtig Sturm gelaufen wegen dieser Episode.
Das ist ja geil, ey.
Das ist ja irre, ey.
Stell dir mal vor, du rufst irgendwo an, wenn dir irgendwas nicht passt. Stell dir mal vor, ich sehe uns beide. Ey, verlangst du ein Lied zu sprechen? Der ist tot. Ist mir so ein voll egal.
Das war noch Zeiten.
Los mit den Ditko.
Bringt mir Kevin Feige ans Telefon. Das kann so näher ein.
Das waren noch Zeiten, als man im Rundfunksendehaus angerufen hat. Heute ruft man einfach einen Hashtag ins Leben.
Ja, als die Leute auch noch darauf reagiert haben. Weißt du? Versuch mal heute beim NDR anzurufen. Glubsari sehen.
Abgefahren, ey. Richard, ich habe bei dir mal über die Tage über die Schultern geguckt, als du am Rechner gesessen bist hier im Studio. Du hast dir viel so Pumuckl, so Making-of-Zeug angeguckt, ne?
Ja, weil...
Wie der auch gezeichnet wurde. Weil, ey, ganz ehrlich, heute lächeln wir. Für die damalige Zeit war das schon geile Tricktechnik.
Pumuckl war bis zu diesem Zeitpunkt, bis sie abgesetzt wurde, die teuerste deutsche Serie überhaupt.
Nein.
Ja, Pumuckl hat einen richtig krassen Produktionsaufwand, nicht jetzt von den Stories her oder so, was heute mit am meisten Geld verschlingt. Sorry. Was ja heute mit am meisten Geld verschlingt, sind ja sowas wie Drehbuchentwicklung und Regie und hast du nicht gesehen und so. Und die hatten ja immer den König als Regisseur. Mhm. Ich weiß leider nicht mal, wie er mit Vornamen heißt. Ich hab's mir irgendwo aufgeschrieben. Ist ja egal. Jedenfalls, was da aber natürlich mit am teuersten war, war natürlich den Pumuckl zum Leben zu erwecken.
Ja.
Was sie ja gemacht haben mit einer echt aufwendigen Technik. Sie haben ja Gustl Beihammer hat ja die ganze Zeit. Hat er die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger mit der Luft geschauspielert. Hatte mal so ein paar visuelle Punkte, wo er mal hingucken sollte oder sowas. Und dann irgendwann sind sie drauf gekommen, nee, da braucht irgendwie einen Spielpartner. Und dann hat der Regisseur, der Herr König, hat immer dann tatsächlich die Rolle vom Pumuckl gesprochen, wo kurzzeitig auch im Gespräch war, ob er nicht sogar auch den Pumuckl sprechen soll, weil die gesagt haben, dass der das tatsächlich besser wohl gemacht haben soll als der Hans Clarin, aber das ist so ganz hinter verschlossenen Türen. Ui. Nicht von der Stimme her, aber vom Spiel her.
Mhm. Hans Clarin ist dann die Pumuckl-Stimme, die wir heute alle kennen.
Ja. Ulrich König hieß er.
Ulrich König, ja.
Ja. Und genau, das war halt sein Anspielpartner dann halt immer. Und sie haben halt ganz viel mit so durchsichtigen Drähten und also mit so Angelsehen und sowas halt gemacht, haben Sachen irgendwie durchschwingen, durchs Bild schwingen lassen und sowas und haben dann den Pumuckl auf transparent gezeichnet, haben das auf so eine Folie gegeben, haben den dann einzeln natürlich ausgemalt, wie es halt ist, Bild für Bild, ne, 24 Bilder geben eine Sekunde und haben das dann natürlich über dem Film nochmal ablaufen lassen und einzeln abfotografiert. Wow. Es gibt sogar in dem Pumuckl-Film, glaube ich, war das, gibt sogar eine Situation, da siehst du, wie der Pumuckl einmal springt und da waren sie, entweder war Zeitnot oder sie waren faul, da siehst du die Hand, die Folie sogar noch eingelegt hat.
Es gibt einen, möchte ich kurz zwei Sätze einwerfen, es gibt einen Spielfilm, Meister Eder und sein Pumuckl, der auch Anfang der 80er erschien. Das ist im Prinzip, so würde man heute sagen, Pilotfilm für die Serie. Mhm. Und das finde ich etwas skurril. Die haben den Spielfilm auseinandergeschnitten und daraus 4 Pumuckl-Episoden gemacht. Also im Spielfilm sieht man fast genau das Gleiche wie in den ersten 3 Pumuckl-Folgen und in der Folge das Spanferkel-Essen, die später dann kam. Ja, mit nur leichten Abweichungen. Total
umgeschnitten einfach.
Also total merkwürdige Produktionslogik. Mhm. Für das, was man heute so kennt und sieht.
Auch total geil, weil die haben halt auch das Set von der Werkstatt, das war ja auch, das war ursprünglich ein alter Reitstall, den so ganz in der Nähe, die haben irgendwie ein halbes Jahr lang, hat der Regisseur nach der geeigneten Meister-Eder-Werkstatt gesucht, um dann im Prinzip eigentlich die Werkstatt zu nehmen, die irgendwie 200 Meter weit vom Produktionsbüro einfach nur entfernt war. Die sind ganz München abgefahren, haben nach dieser fucking Werkstatt gesucht und haben dann eine ehemalige Kutscherei haben sie gefunden, haben die wieder nicht renoviert, aber fürs Fernsehen halt hergerichtet. Mhm. Also sie hatten so Vorher- und Nachher-Bilder, siehst du in der Doku, die war echt relativ runtergekommen. Und dann auch noch was ziemlich Makaberes, und zwar die Werkstatt, von außen sah die halt gut aus, von innen hast du halt nur, was du halt gesehen hast, so, ne? Mhm. Die Werkbank und diese ganzen Sachen. Aber eigentlich war es in der Werkstatt, haben auch die Produktionshelfer und so gesagt, es war scheiße kalt da drin, die Wände waren feucht, es war vermodert und da drin ist sogar ein Obdachloser gestorben, wo ein unschöner Leichenfleck sogar noch irgendwo war.
Oh.
Den aber der Regisseur vorher noch hat überdecken lassen, einfach mit so einem Stück Teppich oder irgendwas, hat er einfach drüber gelegt, um die Stimmung am Set nicht zu killen. Hat den Leuten nicht
am
gesagt.
Am Set vom Pumuckl?
Ja, ist ein Obdachloser gestorben.
Halt dein Maul!
Alter. Ja, das Haus ist Baujahr 1890, also uraltes Gebäude. Das ist übrigens in München die Wiedenmeierstraße 2, bevor jetzt die ganzen Kack- und Sachhörer dahin pilgern. Das Haus wurde leider direkt nach dem Dreh abgerissen. Und das ist so.
Flammen gesteckt sogar noch für Szenen.
Das ist so ein historisches Viertel da. Und der Gustl Beierhammer, der Eder-Schauspieler, hat sich auch jahrelang dafür eingesetzt, dass dieses Viertel da, ich sag mal, verschont wird oder erhalten wird, leider erfolglos. Das wurde da zum Teil abgerissen. Und wenn man heute da steht, ich war da noch nie in echt, aber wenn man heute da steht, erkennt man das wohl noch grob, diese Straße, aber da steht mittlerweile auch eher ein moderner Bürokomplex und das, also es sieht nicht mehr so aus wie eine Serie.
Kannst du sagen, die Versicherungskammer Bayern ist heute genau an der Stelle und da wo die Werkstatt war, haben sie tatsächlich einen kleinen Kindersandkasten aufbauen lassen, was ja irgendwie auch ganz niedlich ist, aber tatsächlich gilt wohl in dieser Versicherungskammer Bayern der Running Gag, jedes Mal, wenn die IT nicht funktioniert, dann sagen sie immer, der Pumuckl rächt sich dafür, dass wir seine Werkstatt haben einstampfen lassen.
Das war der Pumuckl.
So kann sich eine Versicherung natürlich auch ausreden.
Du hast vollkommen recht, heutzutage wäre der Pumuckl ein Hacker, ey.
Ja, und es gibt im München.
Weißt du, so Versicherung. Ja, wir können sie nicht auszahlen, auch wenn sie ihr Leben lang eingezahlt haben. Ja, schuld ist der Pumuckl.
Und im Luitpoldpark in München, die Münchner kennen das bestimmt, gibt's einen Pumuckl-Brunnen mit so einer kleinen Metallstatue drauf von dem Kobold.
Wie sieht der verstörend
aus? Der sieht aus, als würde er headbangen.
Der sieht voll seltsam aus, ja. Und der spuckt wohl auch immer Wasser nach irgendeinem random Timecode. Also das heißt, so alle 5 Minuten spuckt er oder so, sondern einfach immer. Mal 2 hintereinander, mal nur einmal, mal durchgängig.
Das ist cool. Unvorhersehbar.
Urbülbülbohrinsel.
So wie der Pumuckl. Oder? Chaos.
Er ist das Chaos.
Er ist Nihilist, Alter.
Nimm einen kleinen Schluck Anarchie.
Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das fällt mir jetzt gerade ein, die ganzen Joker-Zitate, die wir in der letzten Folge gefeiert haben.
Ey, wenn du den jetzt mit dem Pumuckl vergleichst, dann hau ich dir gleich auf die Eier.
Die kannst alle auf den Pumuckl münzen.
Okay, hau deine Eier raus, komm, ich hau drauf.
So, auch der Pumuckl ist ein Hund, der einem Auto hinterherläuft.
In einer Folge sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Er denkt, er wäre ein Hund.
Und er wüsste gar nicht, was er tut, wenn er das Auto findet.
Meister Eder als Batman ist echt außer Form, ey.
Allerdings kennen wir beim Pumuckl seine Motivation relativ klar. Er will verstecken. Er sagt, ich will doch nur, dass die Menschen was zum Suchen haben.
Oh, ist das süß.
Ja.
Naja, aber...
Junge.
Das macht der Joker doch auch.
Oder... Why so serious?
Ja, genau.
Das sagte Eder Pumuckl zwei Staffeln lang im Prinzip zu Meister Eder.
Warum so ernst? Meister Eder, warum denn so ernst? Willst du wissen, woher diese Nacht stammt? Ja,
Junge, Alter.
Oh, geil, Alter. Stellt euch vor, so es ist Nacht in der Werkstatt und Eder wacht auf und plötzlich sieht er direkt über sich den Pumuckl.
Let's put a smile on your face. You wanna play a little game?
Alter.
Das macht er auch zwei Staffeln lang mit dem Eder.
Burn down your house or live. Make a choice.
Ja.
Super geil, ey. Ja, das Wort Pumuckl. Übrigens, das ist auch von diesen Hardcore-Fans irgendwie, glaube ich, rausgesucht worden, ist ein sogenanntes Diminutiv. Wer das noch weiß jetzt im Deutschunterricht.
Eine Verniedlichung,
ganz recht.
Tobi A. Punkt.
Und zwar,
das weiß er noch.
Warum auch immer. Soll das wohl, weil wie gesagt, die Alice Kaut und ihr Mann, die waren wohl auch sehr christlich. Kann man nicht anders sagen.
Oh, naja, wenn sie Heilige werden wollte.
Ja, ganz genau,
100%. Dann war sie auch offensichtlich katholisch.
Und Alter, ich bin Atheist as fuck und trotzdem will ich Sektenvorstand werden.
Ja, aber wenn du Heiliger, also du wirst ja nicht Heiliger, wenn du dich jetzt da hinstellst und sagst, ich bin Buddhist, dann stellt sich doch nicht der Papst dahin und sagt, hör mal, dann ist aber einer von unseren Heiligen. Das passiert dann nicht genau. So richtig.
Der Hund, der den falschen Hydranten anbellt, den sprechen wir heilig.
Ey, vor ein paar Jahren ist ein ehemaliger Schüler unserer, der Schule, auf der ich war, heilig gesprochen worden während meiner Schulzeit.
Tobi, du weißt, was? Du sagst das gerade in deinem Podcast, ne?
Ernsthaft?
Ja.
Ernsthaft? Du machst Werbung für andere, die heilig gesprochen wurden? Bist du irre?
Nein, also ja, der Arnold Janssen hieß er, der ist halt heilig gesprochen worden, weil der irgendwie so eine Stiftung gegründet hat. Und
wow.
Das ist halt tatsächlich ein Riesenakt. Heilig gesprochen zu werden. Früher mal nicht, so im Mittelalter, da ist jeder Arsch heilig gesprochen worden.
Ja.
Aber mittlerweile ist halt ein Riesending.
Ach, ganz ehrlich, womit haben wir vorhin noch unten bei der Redaktionsbesprechung angegeben? 2 Flaschen Wodka flüge ich dir mit meinem Ding immer noch einen Acker um.
Gefrorenen Acker.
Gefrorenen Acker.
Wieso werden wir nicht heilig gesprochen? Was ist da los bei euch
das
hier?
Das muss halt Katholik sein.
Wie heißt der? Franziska? Franziskaner der Zweite.
Franziskaner das Zweite.
Ich nehme auch den Ratzinger.
Genau, ich hätte gerne 2 Franziskaner und einen Ratzinger.
Und einen Ratzinger, ja. In manchen Kneipen in Bayern ist das bestimmt was zu bestellen. Jedenfalls stammt der Name, also das ist echt, glaube ich, weit hergeholt, vom Priester Johannes von Nepomuk. Das war ein Heiliger und Patron des Beichtgeheimnisses. Und Pumuckl war auch der Spitzname von...
Wie gesagt, damals ist jeder Arsch heilig gesprochen
voll.
Worden.
Pumuckl war auch der Spitzname von Alice Kauts Mann für sie. Weil sie wohl, es gibt wohl diese Geschichte, die sie auch immer erzählt hat, dass sie irgendwann mal verschneiten Dienstag irgendwo in München auf dem... irgendwo halt langgelaufen sind und sie hat immer, weil seine Kapuze von seinem Mantel wo so ein bisschen den Nacken freigemacht hat. Und sie hat immer, wenn er vor ihr lief, hat sie immer an den Ästen, hat immer den Schnee so runtergezogen, ihm voll im Nacken, in den Nacken halt rein. Und weil das so ein Schabernack war, hat er sich dann umgedreht und meinte, gell, hörst jetzt auf, du bist ja ein Pumuckl. Und das war ihr Spitzname. Pumuckl. Und deswegen hat sie dem Pumuckl dann halt auch diesen Namen gegeben. Und wie gesagt, ich habe diese Erklärung online gefunden zum Pumuckl. Ich will aber mich fast rauslehnen und meint, das kommt von Hardcore-Fans, die wirklich eine Bedeutung finden wollten.
Ja. Obwohl, also es gibt, ich habe in meinem Leben 2 Menschen, und einer davon bin ich, kennengelernt, die von ihrer Mom Muck genannt wurden. Muck. Also ich und irgendein anderer Typ, den ich kenne. Keine Ahnung warum. Also bei meiner Mom weiß ich, die hat das immer gesagt, weil ich als Kind immer gerne der kleine Muck gehört habe. Ich habe besagte Person auch mal gefragt, der hatte nicht kleiner Muck gehört, der wusste nicht, woher das kommt. Und sie hat dann auch immer Mucki gesagt. Und das wäre dann in also die bayerische Diminutivform wäre dann ja Muckel.
Pumuckl, also Pumuckl. So, ne? Klingt schon einleuchtend. Gut, aber Richard möchte also für Muckel, die Erklärung ja, ne? seine Hand nicht an den Leimtopf halten.
Nee, ey, absolut nicht, Alter. Ich meine, wir reden über einen fucking Pumuckl. Klar, es ist die bedeutendste Lore in der deutschen Filmgeschichte. Seien wir uns darüber mal einig.
Ja. Gibt es eine größere Fantasy-Geschichte? Ja, doch. Jim Knopf vielleicht.
Liebe Lungen.
Moderne Fantasy-Geschichte. Ja, okay. Also ich war jetzt wirklich bei modernen Fantasy-Geschichten. Du hast natürlich recht. Es gibt eine Menge Fantasy-Geschichten in der deutschen Kultur. Aber so in der modernen hast du eigentlich nur die Geschichten von Michael Ende und den Pumuckl. Also
so ja, ist und ich finde auch Max und Moritz und Co. Und,
ist ja kein Fantasy. Also ich rede ja von Fantasy-Geschichten.
Also ich muss dir sagen, natürlich ziehen wir unser Hut vor.
Brüder Grimm lassen wir auch mal außen vor. Ist auch kein
Fantasy. Alter, moderne Fantasy-Geschichten. Die verfickten ja, Brüder genau. Grimm sind viel zu lange her dafür. Ich rede von Michael Ende und dem fucking Pumuckl.
Ja, und die... Also die
so Leute, die ihren eigenen Scheiß doch auf dem Bildschirm gesehen haben.
Alter, der kulturelle Einfluss vom Pumuckl ist echt nicht zu unterschätzen. Also ich finde es durchaus streitbar, ob der Pumuckl vielleicht nicht eine größere Bedeutung hat in der modernen TV-Welt jetzt, als diese anderen Sachen, die ihr gerade aufgezählt habt.
Die unendliche Geschichte?
Ey, Leute, also die unendliche Geschichte-Fans mögen wir jetzt in die Haare spucken, aber...
Nein, du, außer ich bin unendliche Geschichte-Fan, du spuckst mir gerade in die Haare.
Und Tobi hat keine
Nein, Haare. Ey, das ist eine Diskussion für ein andermal, aber wo spielt die unendliche Geschichte denn heute noch eine Rolle?
Ja, danke. Das war Tobis Argumentation.
Allein schon in der, ich weiß gar nicht, ob die daherkommt, aber das würde mich mal interessieren. Aber diese Redewendung.
Ich nehme es trotzdem als Argument so und lege es so aus, als wäre
Richard,
es eins.
Jetzt muss ich dich kurz rügen, 2 Minuten auf die stille Treppe, weil du heute so viel unterbrichst.
Oh, ich pinkeln.
Es gibt ja diesen Spruch hier von wegen, der sitzt da oben in seinem Elfenbeinturm. Ich weiß nicht, ob Michael Ende deswegen den Königssitz zu einem Elfenbeinturm gemacht hat oder ob man das deswegen so sagt. Jedenfalls ist das so ein Ding, das bleibt. Die sitzt ja auch, die kindliche Kaiserin sitzt in einem Elfenbeinturm. Und schaut auf den Pöbel herab.
Und das kommt aus der, das Sprichwort?
Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, in welche Richtung das war. Keine Ahnung.
Okay. Ja.
Oder, hör mal, die Band Atreyu. Metalband?
Ja, aber du weißt schon, was ich meine, weil der Pumuckl ist etwas, das tatsächlich auch heute noch passiert.
Also in meiner Welt hat der Pumuckl nie stattgefunden. Ja, bei mir hat Michael Ende stattgefunden. Deswegen, das ist, also...
Ja.
Ich finde das... schwierig zu sagen, weil wir das jetzt auch nicht groß untersucht haben. Das ist ein, also zum Beispiel Jim Knopf aus der Augsburger Puppenkiste, kennt auch jeder Arsch. So, das war jetzt für dich nicht so wichtig, für mich zum Beispiel auch nicht, ich habe nur die Bücher gelesen. Richard, die 2 Minuten sind noch nicht um, du guckst zurecht.
Nein, Richard, du darfst wieder, komm her.
Du darfst hinsetzen.
Richard ist schon noch so rot im Gesicht. Hast du nichts zu Abend gegessen? Bist schon besoffen?
Doch, hatte ich, aber das ist meine gesunde Bierbräune.
Also, worauf ich hinaus wollte.
Du merkst, ich stammel gerade selber rum, weil wir das beide einfach nicht festmachen können. Nee, pass
auf, worauf ich hinaus möchte, und ich glaube, dass vielen Hörern das gar nicht so gewahr ist, dass es echt einen Haufen Scheiß gibt vom Pumuckl. Es gab noch einen weiteren Spielfilm, Pumuckl und der blaue Kabauter. Da taucht so ein fieser Anti-Klabauter auf. Da hat auch Gustl Beyerhammer, Meister Eder, einen kurzen Cameo-Auftritt. Es gab eine ganz grauenhafte Fernsehsendung, Pumuckl TV, die ich als Kind auch mal ein paar Mal gesehen habe, wo es so extrem laienhaft schlecht gespielte kleine Fernsehstücke gab, wo der Hans Klarin selbst, also die Stimme von Pumuckl, wo er selbst als Schauspieler den Bösewicht gemimt hat, wo eine junge Eva Habermann auch mitmacht.
Was für alle, die es gerade nicht wissen, die Mitspielerin von und mit Loriot.
Nee. Eva Habermann, Evelyn.
Oh, stimmt.
Eva Habermann.
Mein Gott.
Ja, Eva Habermann.
Oh, ich töte und befördere schon wieder die Leute woanders rein.
Dann gab's noch eine TV-Serie, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Pumuckls Abenteuer, wo er auf dem Schiff aus dem Blauer Klabauter-Film rumhampelt, die aber nach 13 Folgen eingestellt war. Dann gab es, soweit ich weiß, 2 Musical-Tourneen mit einem Pumuckl-Musical. Es gab 2003 einen Spielfilm Pumuckl und sein Zirkusabenteuer und es ist anscheinend eine neue Pumuckl-Serie geplant, die 2022 erscheinen soll. Das kann nur beschissen werden.
Der wird dann bestimmt so mies animiert.
Also ich finde es erstaunlich, wie viel Pumuckl-Kram da im Umlauf ist.
Also ey, nur damit du mich nicht falsch verstehst, ne? Ich wollte Pumuckl nicht seinen Rang absprechen. Ich sage nur, es gibt auch andere Fantasy-Geschichten mit einem tiefen Impact. in meiner unendlichen Geschichte nach Hollywood geschafft, im Gegensatz zu Pumuckl.
Da wird halt auch diese Serie aus den 80ern, das ist halt so ein Stück weit Leichenfledderei, das ist nur meine persönliche Meinung.
Ne? Ja, klar.
Wie mit König der Löwen 2 und 3 und so, weißt du, da wird halt einfach so ein Franchise in Anführungszeichen gemolken und die Fetzen aus der Leiche noch rausgeschnitten.
Ja. Die Fetzen aus der Leiche noch rausgeschnitten. Oh Mann.
Aber vielleicht wird die neue Serie ja schön, kann ja sein.
Aber mal gucken. Ich meine, der Pumuckl hat doch eine Geschichte dahingehend, halt wirklich der Zankapfel der Menschen halt, der Menschheit irgendwie zu sein. Weil der hat ja schon von vornherein, es war ja, als Ellis Kaut ihn geschrieben hat, gab es ja die Geschichten zu ihm. Mhm. Als es dann hieß, wir machen einen Film und eine Fernsehserie ja draus, ging es dann darum, wie soll denn der eigentlich aussehen? Und gemacht hat ihn dann, gezeichnet hat ihn dann die Barbara von Jonsson. Die war damals Schülerin auf der Akademie für grafisches Gewerbe.
Geil.
Da wurde das halt einfach ausgeschrieben und die hat dann halt wirklich, das war ihr, heute würde man sagen, First Draft. Also ihre erste Version. Sie hat einen Kobold gemalt mit einem gelben Hemd und großen Füßen, großen Ohren, dicken Bauch und einer großen Nase und sowas. Alles, Klamotten alle ein bisschen zu kurz und diesen roten, wuscheligen Haaren. Wurde sofort gekauft, wurde gesagt, das ist es, alles klar. Und dann wurde er natürlich auch nochmal lebendig gemacht durch die Animation halt auch. Mhm. Und als dann die Alice Kaut auch irgendwann nicht mehr da war, ging es halt dann auch darum, wer hat denn jetzt eigentlich die Rechte an dem Ding? Mhm. Ist es die Alice Kaut und ihre Nachfahren? Ist es die Barbara von Jonsson? Oder ist es der Animator damals, der Bela Ternowski?
Scheiße.
Ja. Der den gemacht hat. Also der Pumuckl ist richtig, richtig lange durch verschiedene Gerichtsprozesse.
Wem gehört
gegangen.
Der Pumuckl?
Ja, und 2012 hat dann erst der bayerische 2012 hat der bayerische Rundfunk dann endlich verlauten lassen, dass es eine komplette Einigkeit der Mütter des Pumuckl gibt. Also der Animator ist irgendwann ausgestiegen, hat gesagt, ey, kommt, streitet ihr euch drum, ist mir scheißegal. Und er ist tatsächlich dann der Alice Kaut und der Jonsson zugesprochen worden, dass sie gesagt haben, so die sind beide,
also 50-50 dann.
Ja, die eine hat halt den Pumuckl seinen Charakter gegeben und die andere hat halt den Pumuckl zum Leben erweckt, so wie wir ihn halt kennen.
Was für die Zeichnerin ein Erfolg war, denn vorher war das Urheberrecht nur bei der Autorin Alice Kaut und die Barbara von Jonsson hat dann zugesprochen gekriegt, dass sie auch ein Teil Urheberrecht hat. Also Pumuckl war ganz häufig Gegenstand von Beef.
Ja. Alice Kaut hat sich auch Jahre ihres Lebens dagegen gewehrt, dass es eine weibliche Pumuckline gibt. Weil sie auch immer gesagt hat, so, ey, sorry, alles wird mittlerweile halt auch irgendwie, weil sie hatte original mal gesagt, sie hat es nicht so direkt gesagt, dass alles mittlerweile versext wird, aber sie meinte, ey, die Leute sehen im Fernsehen immer schon das Schlafzimmer, die sehen in den Zeitungen immer schon die Schlafzimmer, weil sie höchstwahrscheinlich so Seite 1 Bildgirl höchstwahrscheinlich meint, könnte ich mir gut vorstellen. Und hat dann gesagt, so, ey, wenn ich den Pumuckl jetzt auch noch, wenn der jetzt auch noch eine Frau bekommt, dann geht die Geschichte vom Pumuckl plötzlich auch ins Schlafzimmer. Und das wollte sie nicht. Sie wollte, dass der Pumuckl alleinstehend für sich halt bleibt. Ja, und nach dem ganzen Rechtsstreit dann hat man sich geeinigt. Wie gesagt, 2012 ist das Ganze dann verlautbart worden. Und heute liegen die Rechte bei der Pumuckl Media GmbH.
Oh, hört. Die Pumuckl Media GmbH.
Also das heißt, er hat sich eine Firma gegründet, die sich dann um die Rechte kümmert.
Genau, vor allem jetzt derzeit halt um die Streaming-Rechte und Co.
Wo halt jetzt vertrieben werden. Hey, es gibt Weirderes auf diesem schönen Planeten, ganz ehrlich.
Ja, klar. Aber es ist trotzdem, weißt du, solche Dinge sind halt immer so mega entzaubernd, wenn man sich so Kindheitssachen anguckt, ne? Da ist der Pumuckl und der scheißt auf alle Regeln, bla bla. Umgesetzt werden seine Rechte von der Pumuckl Media GmbH, die gerade aktuell einen Deal hat mit, naja, dem digital gewordenen Teufel.
Ja. Und Richard, du hast die Pumuckl Media GmbH auch angeschrieben, hast du mir erzählt. Also allein dieser Move schon ist eines Kackis würdig. Wer macht denn das? Was hast du denn mit denen für eine Korrespondenz gehabt?
Ich wollte nur was zum Gustl mal wissen.
Zum Gustl Bayerhammer?
Zum Gustl Bayerhammer, genau. Ob sie einfach noch irgendwas haben, weil irgendwie so richtig wieder am Set war und so. Da gibt's ja so richtig gar nichts. Und ich dachte, wenn es Rechteverwalter gibt, ich meine, die Produktionsfirma gibt's ja leider nicht mehr, dann könnte man die doch einfach mal fragen.
Und was haben die geschrieben?
Dass er im Prinzip ist wie Meister Eder. So,
okay.
Ende vom Lied. Er soll ein absolut netter Mann halt gewesen sein und ein totales Arbeitstier, der frühmorgens den Pumuckl gedreht hat und abends hat er dann noch am Staatstheater gespielt. Also der hat sich richtig auch... Ich meine, Meister Eder ist ja jetzt nicht so die dickste Rolle, seien wir mal ehrlich. Der hat vorher Tatort und sowas halt gemacht, ne? Aber da trotzdem zu sagen, ey, das ist geil und der schmeißt sich da jetzt halt irgendwie rein. Ich finde das cool. Das macht den noch sympathischer.
Wir werfen gleich nur einen Blick auf den Gustl. Das war noch längst nicht der letzte Beef, den es rund um den Pumuckl gab. 2015 gab es einen Eklat rund um ein Jubiläumsbuch zu 50 Jahre Pumuckl. Und da wurde in diesem Buch ein modifizierter Pumuckl gezeigt. Sein Bäuchlein war plötzlich weg. Also er war plötzlich schlank. Rank und schlank. Und dann, dann haben Pumuckl-Fans, ich würde fast sagen auf der ganzen Welt, den Hashtag BringBackBäuchlein ins Leben gerufen. Mit Erfolg. Der Pumuckl wurde in diesem Jubiläumsbuch dann mit Bäuchle wieder gezeigt.
Ja, ja. Das heißt, wenn du das Jubiläumsbuch besitzt, wo er rank und schlank ist, hast du jetzt ein Sammlerstück.
Hast du eine Rarität. Aber echte Kobolde haben Kurven.
Ja, und dann, das hat Richard ja schon erwähnt, dann gab es Streit darum, ob der Pumuckl jetzt eine Freundin haben darf und Alice Kraut wollte eigentlich, dass der Pumuckl Kaut wollte, dass er sexlos bleibt. Oder es gab auch Ärger darum, um Alkohol, Drogen, Alkohol und Sex, sag ich mal, weil Eder dem Pumuckl in der Serie Bier gibt.
Nicht zu knapp.
Der Pumuckl ist auch mal beschwipst. Es wird fröhlich geraucht in der Serie, wenn die in der Kneipe oder beim Eder zu Hause sind.
Was, der Pumuckl raucht?
Der Pumuckl selber raucht nicht, aber du siehst zum Beispiel den Hausmeister da in der Straße oder verschiedene andere Leute auch mal rauchen.
Also das wird ja sogar mal dick zelebriert, als sie in Urlaub fahren, auf diesem Bauernhof. Das Erste, was Eder macht, als sie dann da ankommen, ist halt die ganze Zeit richtig hart zu zelebrieren, dass er sich jetzt draußen auf eine Bank setzen wird. Dann wird er seine Urlaubszigarre rauchen. Und dann kommt noch die Haushälterin oder Besitzerin, ich weiß nicht genau, was ihre Figur war, kommt dann noch an, so, wollen Sie vielleicht ein Glas Milch? Aber ich habe hier ein Bier mitgebracht. Milch gerne morgen zum Frühstück, jetzt trinke ich ein Bier.
Weißbier.
Ja, so ein Weißbier. Dann kommt Pumuckl auch an. Also kriege ich einen Schluck von dem Bier, nur einen von diesem, wie war das? Urlaubsanfangsschluck oder so ähnlich nennt er das. Wo ich echt kurz gedacht habe, so geil, das müsste man eigentlich mal aufnehmen und als Meme raushauen. So.
Pumuckl kriegt vom Eder Alkohol. Nur mal
Urlaubsanfangsschluck.
Ja, der Urlaubsanfangsschluck.
Vielleicht sollte die Pumuckl-Serie das gleiche Schicksal erleiden wie die E.T. Weißt du, so wo Waffen durch Walkie-Talkies ersetzt wurden, dass das da halt auch ist.
Übrigens passend ja auch zu uns, den Kack und Sachgeschichten. Der Pumuckl hat in einer Folge Dünnschiss.
Ein ständiges Problem, mit dem wir in diesem Podcast kämpfen.
Über die Folge haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Der große Krach, wo die sich zerstreiten, das ist komplett weird. Im wahrscheinlich emotionalsten Streit der Pumuckl-Geschichte, also das Zerwürfnis zwischen Pumuckl und dem Eder, hat der Pumuckl Diarrhoe, weil er zu viele Zwetschgen gegessen hat. Er muss halt scheißen auf gut Deutsch und hält sich den Bauch und sagt, er muss raus. Und du hörst doch schon so Geblubber im Hintergrund. Du hörst schon so fartartige Geräusche. Und Eder erlaubt es ihm jetzt nicht rauszugehen und auszutreten, sondern wir müssen jetzt hier klar reinen Tisch machen. Ja.
Er verbietet ihm das Kacken, bis der Streit aus der Welt geschafft ist.
Er verbietet ihm das Kacken.
Junge, wer ist der wahre Foltermeister hier?
Ohne Scheiß. Ja, Eder ist der Böse in der Geschichte.
Ich würde sagen, der geile Meister Leder.
Und es gab noch, pass auf, es gab noch ein weiteres Mal Beef rund um den Pumuckl. Und das sind Inside-Infos, die ihr jetzt von uns hier erfahrt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das tatsächlich öffentlich erzählen darf, aber ich mach's einfach. Es gab vor anderthalb Jahren einen Beef in der deutschen Medienwelt. Das sogenannte Edergate haben wir es genannt.
Ach, das Ding, ja.
Pass auf, da ist ein Video aufgetaucht, wo Szenen aus der Serie Pumuckl so zusammengeschnitten wurden, dass es aussieht, als ob Meister Eder senil ist und sich den Pumuckl nur eingebildet hat. Ja, das wurde auf der Social-Media-Seite von einem großen deutschen Streaming-Dienst veröffentlicht und es gab richtig Beef deswegen, das war bundesweit in verschiedenen Online-Medien drin.
Das war hier in Hamburg auf dem Hauptbahnhof, lief das über die Monitore, Alter.
Und dieses Video habe ich geschnitten. Ja,
das ist hier nicht so ein billiger Lacher jetzt, das hat wirklich Fred gemacht.
Ja, also, Scheiß. Also da haben tatsächlich Tobi und ich, weil wir ja beide auch als Videoeditoren arbeiten, da haben wir tatsächlich für eine Firma gearbeitet, die für einen deutschen Streamingdienst die Social-Media-Seiten gemacht hat. Und das war einer meiner ersten. Ich war da relativ neu bei dem Kunden und habe dieses Video aus Spaß halt zusammengeschnitten. Und da haben ein paar Leute haben sich negativ geäußert. Ja, zu dem Video. So aber
eine Frechheit, Demenz da reinzubringen.
Also das war kein Shitstorm.
War so ein kleiner geköttelter Shitstorm.
Ja, und dieses Video war auch super ironisch. Jeder hat das sofort verstanden.
Du hast noch so Fake-Zitate eingebaut, irgendwie, dass Lars von Trier seinen Senf dazu abgegeben hat und so.
Ich hab's tatsächlich gestern das erste Mal gesehen. Ich kann mich auch an Pubicle Gate erinnern, als es kam.
Edergate,
entschuldige. Aber Fred hatte mir das gestern gezeigt. Ich war hin und weg. Das ist wirklich gut geworden, dieses blöde Video.
Googelt Pumuckl Ärger Amazon. Dann findet ihr das. Pumuckl, da hieß es dann Fans extrem sauer auf Amazon. Und also Tobi und ich haben nie für Amazon gearbeitet. Ja. Aber wir haben das halt für einen Kunden gemacht, der das dann da ausgespielt hat. So weirde Medienlogik. Guckt euch das an. Und das, da haben 5 oder 6 Leute haben bei Facebook gemeckert. Aber Online-Medien, wie sie halt so sind und auf Schlagzeilen aus sind, haben das halt hochgekocht und so getan, als wäre das ein Shitstorm. Genau. Ja. Und der Gustl Beyerhammer, der Darsteller vom Meister Eder, den viele Leute in diesem kleinen Spaßvideo verunglimpft gesehen haben. Das wissen, glaube ich, viele Leute außerhalb von Bayern heute gar nicht. Der ist ein absoluter Kultschauspieler bis heute in Bayern. Geboren.
Lebt er noch?
Nee. Nee, leider nicht mehr.
Er war stark, sehr, sehr starker Raucher. Den hat auch während einer Theateraufführung sein zweiter Herzinfarkt hat ihn dann. Ja.
Er wurde 1922 in München geboren, ist leider 1993 gestorben. Sein Dad war schon erfolgreicher Schauspieler. Er selber, Gustl Beyerhammer, war im Zweiten Weltkrieg in Berlin bei der Luftwaffe, hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und tourte dann danach jahrelang durch halb Europa als Theaterschauspieler. Und war als junger Mann tatsächlich spindeldürr, also so, dass die Leute sich schon Sorgen um ihn gemacht haben. War mega aktiv in der deutschen Theaterszene des Nachkriegsdeutschlands. Hatte in den 60ern seinen TV-Durchbruch im Fernsehfilm Das Bohrloch oder Bayern ist nicht Texas.
Was? Alter!
Geil!
Als normale Filmtitel noch so klein wie heute schlechte Pornotitel.
Nein, München ist, Citizen Kane, ey.
Das Bohrloch.
Da geht's darum, dass ein Bauer in München nach Öl bohrt, aber stattdessen eine Thermalquelle findet.
Später hat das Werner aufgegriffen und dann wurde dann irgendwelche Scheißerohre immer noch gebohrt.
Gustl Beyerhammer, übrigens mega geiler Name, Gustl Beyerhammer. Kam dann ins Ensemble der Münchner Kammerspiele, was damals als eines der besten Theater Deutschlands galt, spielte ganz, ganz, ganz lange im TV im Komödienstadel vom Bayerischen Rundfunk. Da wurde halt so Mundarttheater präsentiert, also es war halt so bayerisches Volkstheater und hat meistens sehr männliche, sehr extrovertierte und teilweise auch unangenehme Rollen gespielt. Also wow, er war so ein Typ, der eine mega Bühnenpräsenz hatte. Er war groß, breit und wenn er auf der Bühne stand, hat ihm der Raum gehört. So, und er hat halt oft Bürgermeister gespielt oder so Großgrundbesitzer, Tycoons, auch tatsächlich mal einen sexuell übergriffigen Bauern. Er hat meistens Rollen gespielt von so unangenehmen Fettsäcken, die den Leuten das Leben schwer machen. Ja, ab 1972 war er dann Tatortkommissar vom Tatort München. Fast 10 Jahre lang Kommissar Feigl, so ein grantiger, mürrischer Typ. Und fühlte sich aber nach einer Weile durch diese Rolle als Tatortkommissar eher unausgelastet. Also Tatortkommissar ist bis heute eine prestigeträchtige Rolle, aber
aus Gründen,
wie man, also ich habe mir da verschiedene Interviews von Leuten, die mit ihm gearbeitet haben, angehört und angeguckt. Er war da nicht wirklich zufrieden mit. Tatortkommissar zu sein, ist eine prestigeträchtige Rolle, aber eine Rolle, die dich als Schauspieler nach einer gewissen Zeit nicht mehr fordert, weil du machst im Prinzip immer das Gleiche.
Das war noch Zeiten, als Schauspieler noch gesagt haben in Deutschland, sie sind von einer Rolle unterfordert und nicht, da gibt's nichts mehr rauszuholen, ich gucke jetzt auf was anderes.
Ja, das ist so, als er war Vollblutschauspieler und er war jemand, der auch gefordert werden wollte und er hatte Bock auf Rollen, die ihn wirklich herausfordern. Als er den Pumuckl gespielt hat, war er im Prinzip ja auch schon ein alter Mann. So, und
war Anfang 60, glaube ich, ne?
Ja, und er war halt aber, also gesundheitlich ging es ihm auch schon nicht mehr ganz so gut. Beim Dreh vom Pumuckl musste wohl häufig Pause gemacht werden, wenn er erschöpft war oder so. Der Typ hatte halt einfach ein fucking Leben als Theaterschauspieler hinter sich. Er hat viel geraucht, er war jetzt nicht Alkoholiker, aber hat wahrscheinlich auch gerne mal getrunken. Und ey, das Leben als Theaterschauspieler in den 60ern und 70ern, ich will nicht wissen, was die da alles gemacht haben.
Also man hörte so auch im Studium und so immer mal wieder Geschichten von den älteren
Sodom und Gomorra hinterm Vorhang.
Er war ein Workaholic. Wenn er zu Hause war, hat er fast die ganze Zeit an seinem Schreibtisch verbracht, um Reden zu schreiben oder sich auf Rollen vorzubereiten.
Fanpost beantwortet ganz tüchtig.
Und auch das, er galt als einer der ganz großen bayerischen Volksschauspieler, war sehr gesellig, war wirklich ein angenehmer Typ privat wohl, sehr gesellig, der immer auf dem Boden geblieben ist, der auch im Alter noch Rollen gespielt hat, die jetzt weniger gut bezahlt wurden, auch weil er einfach Bock drauf hatte. Und hatte dann, wie Richard schon gesagt hat, Ende der 80er während einer Theateraufführung einen kleinen Herzinfarkt, der erst hinterher rausgekommen ist. Also er hat trotz Herzinfarkt weitergespielt und meinte hinterher dann, heute in der Vorstellung bin ich neben meiner Rolle gestanden.
Alter!
Also er sagte nicht, ey, mir ging's schlecht, sondern er sagte, ich bin neben meiner Rolle gestanden. Und erst hinterher meinte der Arzt dann, ja, Verdacht auf Herzinfarkt. Und er hat dann noch ein paar letzte Rollen gespielt, baute aber äußerlich dann auch schon sehr ab. Also man hatte dann wirklich auch so ein sehr faltiges Gesicht und die letzten Jahre hat er sich äußerlich stark verändert. Und 1900...
Hat extrem abgenommen, glaube ich, dann auch, ne? Nach seinem ersten Herzinfarkt.
Ja, ein bisschen. Ja, und hatte dann 1994 zu Hause einen zweiten Herzinfarkt und ist dann leider von uns gegangen. Ja, im Trautenheim an einem Nachmittag.
Auf den Gustl.
Auf den Gustl.
Ja. Der Meister Eder. Die Zeitung schrieb damals auch, als er dann gestorben war, aus Wiedersehen wird Abschied.
Ja, oder eine andere Schlagzeile war, Bayern ist heute etwas ärmer geworden.
Oh, das ist schön. Wow.
Ja. Der Gustl.
Ach ja, hat einen kleinen großen Impact auf jeden Fall hinterlassen.
Das ist so eigentlich weird, ne, dass der so ein Riesencharakter innerhalb der Theaterszene war und eben auch gerade in Bayern halt so ein Riesending ist. Und das, wofür die Leute ihn heute also gerade in unserem Alter, ne, weil viele Jahrgänge so aus seiner Zeit sind eben auch schon weg oder halt zumindest geistig nicht mehr ganz da. Böse gesagt, ne, weil wir reden ja von den 60ern, so, das ist lange her. Dass der uns als Eder in Erinnerung geblieben ist.
80ern. Also, die Serie und der Film waren aus den 80ern.
Nee, ich rede von der Theatergeschichte.
Ach so, voll.
In den 60ern, 70ern, ne? So, das ist halt echt lange her. Das heißt, die Leute, die damals in seinem Alter waren, sind jetzt extrem alt, wenn sie überhaupt noch da sind. So, ne? Also, das heißt, die das so richtig miterlebt haben, dass der ein fieser Typ auf der Bühne war, für uns, also für mich, der die Geschichte nicht kennt, völlig unvorstellbar, dass der Meister Eder Antagonisten gespielt hat.
Ich finde es auch so geil, wenn so ein...
So als ruhiger, alter, lieber Mann, der ja da ist.
Ich finde es immer toll, wenn sich so ein wirklich gestandener Schauspieler sich, also sagen wir es mal negativ, auch wirklich herablässt, um so eine Kinderserie im Prinzip halt noch zu machen. Ja, klar.
Das finde ich fantastisch.
Wir hatten es ja vorher gesagt, Pumuckl war nicht explizit für Kinder und oder Erwachsene ausgelegt.
Ja, der Autorin, allen anderen ja.
Ganz genau. Ja. Aber dann trotzdem zu sagen so, weil wie du sagtest, der hat ein ganzes Theaterleben halt hinter sich mit geilen Rollen, Tatortkommissar und dann zu sagen so, oh ja, Pumuckl, der Schreinermeister, oh, klingt geil, ja, mach ich, geil. Was gibt's denn dafür? Nicht viel. Mach ich trotzdem, komm.
Aber, aber Richard, du hast es vorhin schon gesagt, der Pumuckl ist eine der teuersten Produktionen des Bayerischen Rundfunks bis heute. Also, wir belächeln das Ding heute und sehen das heute so als Kinderfernsehen-Ding. Ich meine tatsächlich, dass das früher etwas war, das wirklich alle gesehen haben. Mhm. Und das war früher, das klingt jetzt merkwürdig, aber Anfang der 80er war das so im deutschen Fernsehen top-notch. Also das war so ein geiles neues Projekt. Etwas, wo die Leute gesagt haben, oh, guck dir das mal an. Was ist denn das für ein abgefahrener Scheißdreck?
Guck mal, wenn du dir jetzt so Hollywood-Geschichten anguckst, so der erste große Film meines Kennens, meines Filmkennens, mit dieser Technik, also dass du real mit Cartoon vermischst, das gab es mit Sicherheit auch schon vorher, ist halt Roger Rabbit. So, ich glaube, den kennen wir ja alle, ne? Immer Ärger mit Roger Rabbit.
Mhm, genau.
Und das war 1988, also das war
warte mal, wann war Pumuckl? Das war vorher, ne?
82.
Ja, guck mal. Das war fast 10 Jahre später, so, ne? Also, das ist schon.
Das waren.
Und so viel geiler sieht Roger Rabbit dann auch nicht aus.
Pumuckl, also,
vor allem die zweite Staffel von Pumuckl.
Pumuckl war ein Prestigeprojekt, Alter. Pumuckl war ein Prestigeprojekt. Ja. Und ganz ehrlich, der Gustl Beyerhammer, das wissen wir jetzt nicht, aber der wird da wahrscheinlich auch nicht schlecht verdient haben. Vielleicht hat er sogar mehr Geld gekriegt als für seine Tatortrolle. Wer weiß?
Ja. Wer weiß? Aber wie du auch sagtest, sie haben ja einen unfassbaren Wumms um diese ganze Produktion halt auch gemacht, weil die haben das ja aufgezeichnet. Man muss dazu sagen, wir haben uns heute noch sehr drüber lustig gemacht bei der Recherche, weil die haben ja auch, was aufgezeichnet wurde, also der Gustl Beyerhammer wurde gefilmt, hat ganz normal gesprochen mit seinem Gegenpart und der Pumuckl war ja natürlich nicht da. So, der Pumuckl musste dann nachsynchronisiert werden. Klare Sache. Aber Gustl Beyerhammer hat sich selber auch nachsynchronisiert.
Achtet mal drauf, wenn ihr einen Pumuckl seht. Die Stimmen der Leute, die klingen astrein wie im Studio. Also wenn ihr andere TV-Produktionen aus der Zeit anguckt, klingen die Leute oft ein bisschen blechern oder ein bisschen entfernt, weil das am Set mit Mikro aufgenommen wurde. Bei Pumuckl, das klingt alles richtig geil und das ist echt nahezu perfekt synchronisiert.
Ja, gerade bei den Nebencharakteren merkt man es teilweise schon deutlich. Aber bei den Hauptcharakteren nicht, das stimmt.
Wir haben heute die Folge gesehen, wo Pumuckl, was war das, in so ein Schacht oder irgend sowas fällt? Oder so ein
Gulli, wo er denkt, er wäre ein Hund.
Genau,
und dann sitzt er im Gulli und jault rum.
Und da kommen dann halt auch Passanten halt an und gucken sich das an, unter anderem eine sehr rüstige bayerische Omi, die sowas von offensichtlich von einem Typen synchronisiert wird, dass es schon fast Monty Python Charakter hat. Das ist sehr lustig gewesen.
Ja, aber auch, weißt du, hier in der zweiten Staffel, da die letzte Folge, die wir uns vorhin noch angeguckt haben, da wo der mit seinen Saufkumpanen bei ihm zu Hause rumhängt. Sorry, aber kurz diese geile alte Herrenlogik, ne, wie die da in der Kneipe sitzen, Bier trinken und dumm rumlabern und dann so, ja, dann machen wir am Wochenende, machen wir richtig, was sagt der?
Remi Demi.
Ne, dann sitzen die bei dem zu Hause, sitzen rum, trinken Bier und reden und Zeug. Die machen einfach genau das Gleiche, nur woanders.
Aber egal.
Remi Demi. Wenn die Jungs da irgendwie rumquatschen und dann runterlaufen und den Pumuckl sehen wollen und so, da bei denen, bei diesem Durcheinandergelaber von diesen alten Herren, da siehst du voll, dass das nicht synchron ist. Also da haben sie ein bisschen Mist gebaut. Aber gerade bei Eda oder so merkst du es gar nicht. Also es ist echt gut gemacht.
Mhm. Ja. Tobi, du bist Mythologie-Fan, das wissen wir spätestens seit den Griechen. Was hat's mit dem Kobold auf sich?
Der Kobold, ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, ist eine Sagengestalt oder eine mythologische Gestalt der niederen Mythologie, wie man so schön sagt. Also die sind keine Götter, sondern Viecher.
Ach so, hohe Mythologie sind dann Göttergeschichten.
Ja, witzigerweise bekommen. Und
alles klar. Ich wusste gar nicht, dass es da auch Kasten gibt.
Ja, gibt's tatsächlich, ja. Total weird. Und die Geschichte des Kobolds, die haben ganz viele Namen, so der bekannteste andere Name als Kobold oder Goblin, was ja die englische Bezeichnung ist, ist Leprechaun, ne, der irische Kobold.
Der Leprechaun.
Genau.
Leprechaun
wird das immer
genau ausgesprochen. Verzeihung, Nina, dass ich das jetzt sagen muss, aber meine Freundin hat den früher immer falsch ausgesprochen. Sie dachte immer, der hieß Leprechaun.
Geil, ich hab früher immer gedacht, der heißt Leprechaun.
Leprechaun. Der Leprechaun. Ja, der Spiel ist der Leprechaun. Lass mich deine Watzenase küssen. Der irische Leprechaun, der seinem Goldtopf hinterherjagt.
Also ich habe mir die Lautschrift angeguckt. Das wird wohl irgendwie Leprechaun ausgesprochen. Oder Leprechaun. Irgendwie so ehrlich, keine Ahnung. Irgend so ein irisches Zeug. Und ich finde, irisch klingt total merkwürdig, wenn du dir diese, wie heißt die Sprache, nicht irisch, sondern
Gälisch?
Gälisch?
Walisisch?
Walisisch ist ja Wales. Gälisch, glaube ich, ist es. Gälisch? Ja.
Ich weiß es nicht mehr, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ja. Klingt auf jeden Fall total weird. Egal, der Leprechaun ist ja so der nächste Bekannte, sag ich mal. Und der Kobold ist so von Natur aus erstmal ein Haus- und ein Naturgeist. So. Und optisch wird er dargestellt. Wir kennen alle die Hauselfen aus Harry Potter, Dobby und Co. Ja. So muss man sich Kobolde vorstellen. Bei Harry Potter heißen sie Hauselfen.
Irisch-Gälisch. Ich hab's noch
Irisch-Gälisch,
mal
Irisch-Gälisch, ja. Bei Harry Potter heißen sie Hauselfen. In der Mythologie sind ziemlich genau das Kobolde. Mhm. Das sind so ungefähr so groß wie Zweijährige, würde man sagen. Sehr dürr. Riesengroße Augen.
Oh Gott.
Die immer so, also es wird immer so blitzende, funkelnde Augen, so kindlich freudige Augen halt. Okay. Lange, spitze Ohren, meistens sehr auffällige Haare tatsächlich, also wie beim Pumuckl eben auch, geil, ja, ist so ein Ding. Ja. Und
darüber sehr oft in Darstellungen, gerade im skandinavischen Raum, mit noch auffälligeren Hüten obendrauf.
Der Kobold mit dem roten Haar.
Ja, genau, ja. Also ja. Die Geschichte vom Pumuckl ist tatsächlich sehr nah an diesen ganzen Logiken. Nicht überall, aber ja. Zumindest die Grundideen greift die Kaut sehr weit auf. Der Unterschied ist halt, die sind tatsächlich sehr dürr. Also die werden meistens als dürre Wesen, eben wie Dobby.
Genau, und der Pumuckl hat ein ganz leichtes, kleines Wohlstandsbäuchle.
Was immer unten aus dem T-Shirt rausguckt, genau. Also so klein kann er nicht sein.
Und also seine Größe variiert ja auch immer. Er ist manchmal 10 cm groß und manchmal 42 cm so
um. Ja, ja, stimmt, also, stimmt. Ja, manchmal so eine Hand oder manchmal zwei Hände, ne?
Ja, ganz genau. Das ist ja wild jetzt aus dem Raum gegriffen, aber manchmal kriegen sie es mit der Perspektive nicht ganz so. Manchmal ist er echt mini, ja. Und manchmal ist er halt wirklich so Unterarm groß, ja. Von Meister Eder.
Also so meistens werden die so, also jetzt in der Mythologie dargestellt, so etwa kniehoch, würde ich mal sagen. Wie gesagt, also gönnt euch mal das Bild von Dobby. So, das ist so das wirklich das optische Bild eines Dings, eines Kobolds. Und
sein Zylinder, sein grüner Mantel, sein Goldtopf und seine Pfeife.
Das sind die Leprechauns.
Ich weiß.
Aber wie gesagt, die sind halt mit denen verwandt. Das sind auch Kobolde. Und
Junge, ey.
Ja, ja. Ich finde es total spannend. Und übrigens bei den Leprechauns, kurzer Exkurs, wenn du die fangen willst und wirklich es schaffst, die Höhle von denen zu finden, muss man mega höflich und nett zu denen sein. Mhm. Sonst rächen die sich an dir.
Ach, scheiße, also werde ich nie einen finden, diese verwichsten blöden Hurensöhne.
Ja, und bei diesen Kobolden ist es so, die leben in Höhlen oder in Wäldern bis zu dem Moment, wo sie auf eine Familie treffen. Oder auf eine einzelne Person treffen und dann sagen, du bist the chosen one und ich komme mit dir. Und jetzt ist das so, die sind an diese Person bzw. an diese Familie, meistens sind es Familien, gebunden. Und zwar, wie ich vorhin schon mal sagte, für immer. Im Zweifel.
Krass.
Ne? Also die musst du wirklich aktiv loswerden durch Vererbung. Das Ding ist aber, dass die keine bösen Geister sind. Beziehungsweise Tiere, Wesen, Kreaturen, wie auch immer. Die sind eigentlich sehr gut. Also das, was sie machen, ist, die kümmern sich tatsächlich um den Haushalt. Die, wie gesagt, je nach Region verändert sich das so. Die kümmern sich um das Vieh oder um den Haushalt oder Ähnliches. Aber die kümmern sich um dein Haus. So, das ist so die Idee. Gerade so im Schwedischen und Dänischen ist es so, dass sie sich um das Vieh halt kümmern. Die leben halt im Stall und füttern das Vieh. Auf Kosten übrigens der Nachbarn. Die klauen das Futter bei den Nachbarn und füttern damit dein Vieh.
Echt?
So, das ist so die Idee.
Die wohlwollenden Hausgeister
quasi. Wie gesagt, die Hauselfen bei Harry Potter. Ja. Also das geht wirklich in diese Richtung. Da hat Rowling aus irgendwelchen Gründen, die hat ja diese kleinen, gierigen Arbeitstiere daraus gemacht bei Gringotts. Mhm. Die heißen ja Kobolde. Mhm. Und die Hauselfen heißen Hauselfen. Eigentlich sind das eher Kobolde. Also die haben ganz viele Wesenzüge, bis auf dieses Sklaventum, was sie bei Harry Potter ja haben. Ist ja ein Riesenthema in den Büchern. Das haben sie jetzt nicht. Also das sind die sind dir nicht untergeordnet. So, ne? Im Gegenteil, also die, wie gesagt, das ist immer je nach Ausrichtung, sind die wie so Vize-Anführer. So, weißt du, wenn der Hausherr oder die Hausdame, je nachdem, aus dem Haus ist, kümmern die sich um die Kinder. So, dann sind die halt die Chefs zu Hause. Die halten halt dann halt die Kinder in Schacht und erziehen die so lange, bis die wichtige Person wieder zurück ist.
Okay, also da sehen wir beim Pumuckl jetzt eher weniger Parallelen. Dass der auch nur einen Finger im Haushalt rührt, ist eher unwahrscheinlich.
Genau,
ja. Obwohl er in der einen Folge, die ich schon erwähnt habe, ja die Nachbarn vom Eder dahingehend manipuliert, dass sie zum Eder kommen, um ihre durch den Pumuckl zerstörten Möbel reparieren lassen.
Und das ist nämlich tatsächlich so ein Punkt, wie gesagt, also es gibt sehr viele Parallelen immer wieder beim Pumuckl. Das ist so ein Ding, das entspricht diesem Kobold-Mythos tatsächlich auch. Also die kümmern sich im Zweifel auch gegen die Interessen von anderen um deine Familie. Die sind dabei aber nie böse. Die machen das wie der Pumuckl über Schabernack.
Über Alter, Blödsinn. Der Typ hat diese, der Pumuckl hat diese uralte, wahrscheinlich hunderte damals D-Mark wertvolle Kuckucksuhr komplett auf den Boden gesmasht.
Ja, aber der bringt niemanden in Gefahr.
Und mit dieser Schublade, mit dem Kasterl,
ist er wirtschaftlich in Gefahr bringen, wenn der reiche bayerische Edelmann da jetzt irgendwie Insolvenzverfahren hat und die Kuckucksuhr ist genau das, was ihn auf die Schulden bringt.
Wie gesagt, das ist ein Hausgeist, kein Allgemeingeist. So, ne? Also er kümmert sich um dein Haus.
Ja.
So, ne? Und alles, was damit zusammenhängt. Auf der anderen Seite ist allerdings auch wichtig zu sagen, du kannst es dir mit deinem Kobold auch verscherzen. Wenn du ihn nicht anständig behandelst,
dann arbeitet er gegen dich. Mhm. Und dann treibt er auch Schabernack. Der ist übrigens auch verwandt mit dem mythologischen Begriff des Poltergeists. Also ein Kobold ist ein Teil dieses Poltergeist-Mythos. Mhm. Das heißt, wenn du Scheiße baust und dein Kobold dich nicht mag, dann ist er wieder Pumuckl.
So, der, ne?
Also dann
Pumuckl kommt
ohne,
ja auch,
ohne den Lieb-Moment.
Kriegt da Dünnschiss und Scheiße die Bude vor.
Also nachdem ich in den letzten paar Wochen mir viel Pumuckl reingezogen habe, musste ich oft an das Wort Poltergeist denken. Dass, wenn er Zeug rumfliegen lässt und Radau macht und rumjault, weil die Leute können hier ihn auch hören, auch wenn er unsichtbar ist, und Zeug rumwirft, schwupp, schon ist die Pfeile weg. Wer hat sie wohl wegversteckt? Heißt es im Theme-Song. Ja. Ey, ich dachte als Kind immer, die singen, schwupps, schon ist die Falle weg. Was auch immer Meister Eder oder der Pumuckl mit einer Falle zu tun haben. Nein, aber es heißt natürlich, schwupps, schon ist die Falle weg. Wer hat sie wohl wegversteckt? Also wegversteckt, doppelte Verneinung als literarisches... Als Stilmittel.
Ja. Ah, da sieht man die Ambivalenz vom Pumuckl als Fabelwesen zu unserer realen Welt.
Ja, genau.
Der Kobold mit dem roten Haar.
Diese Nummer mit dem diese Nummer mit dem Heinzelmännchen, dass der Pumuckl ja schon fast rassistische Züge gegenüber Heinzelmännchen hat. Ja. Dieses, was sagt er, dieses dreckige niedere Pack oder so ähnlich in der ersten Folge.
Ja, stimmt.
Das ist schon relativ heftig.
Ja, Pumuckl ist mega rassistisch gegenüber Heinzelmännchen.
Ja, fühlt er sich auch immer gleich total beleidigt, wenn die deine Heinzelmännchen nennen.
Ja. Ja. Und da wird's, finde ich persönlich ganz interessant, weil der Pumuckl sagt ja immer so, ich mach das nicht, weil ich bin kein Heinzelmännchen. So, jetzt ist es in der Mythologie so, dass Kobolde, wie gesagt, sich um alles kümmern oder um vieles kümmern, dabei auch ein bisschen missbauen und so, also Streiche spielen, aber sie kümmern sich. Und sie sind hervorragende Handwerker, was ich sehr schön finde dann beim Pumuckl, dass er bei einem Handwerker untergekommen ist. Heinzelmännchen ist auch eine mythologische Figur. Die sind wirklich so richtige Helferlein. Das sind wirklich so richtige, die arbeiten für dich. Das sind
so richtige Häuslersbauer.
Die Minions.
Genau, ja, Minions trifft eigentlich eher. Also, die machen halt, was du sagst.
Ja,
so im Groben.
Die Minions, ja.
Und mit denen kann man.
Was haben die Heinzelmännchen gebastelt, während du geschlafen hast, ne?
Ja, genau. Und du kannst es dir auch nicht so richtig mit denen verscherzen und so. Das sind einfach Typen, die für dich arbeiten. So, wenn du deren Gunst, bla, bla.
Geil, schon sind die Säuremine.
Also, im Prinzip sind Kobolde und Heinzelmännchen sind sich extrem ähnlich innerhalb der Geschichte. Wirklich extrem ähnlich. Mit dem Unterschied, dass man sich mit einem Kobold verscherzen kann.
So, ne? Geil, die Kobolde sind also so die Anarchos, die Heinzelmännchen sind die lieben Almhans so ein bisschen, die Kobolde sind so die rauchenden Wichser, die denen die Hütten anzünden und sagen,
nur wenn du dich mit denen verscherzt.
Ja,
ansonsten sind die ja nicht so. Die passen auf deine Kinder auf, die füttern dein Vieh, die bauen dein Haus wieder auf, wenn du ein Loch im Dach hast und so. Und übrigens, eine Nummer noch, weil da bin ich irgendwie auch schon fertig. Ne, zwei Nummer noch, dann bin ich schon fertig. Diese Nummer, dass Pumuckl da unten im Dreck schläft in der ersten Folge und so völlig überrascht.
In der Sägespäne.
Genau, und völlig überrascht und entzückt über das System Bett ist und dass er auch tatsächlich Möbel bekommt und so, spielt tatsächlich auch eine kleine Rolle in diesem Mythos, weil Kobolde leben versteckt in kleinen, dreckigen Ecken. Das ist so deren Ding. Die pennen in so Löchern in der Wand, die pennen irgendwo hinterm Ofen oder so. Und so diese Möbelnummer spielt da erstmal überhaupt keine Rolle. Finde ich aber schön von der Kaut, dass sie das eingebaut hat. Dass er sich so mega über eigene Möbel freut, weil da leben Kobolde eigentlich nicht. Ist übrigens auch so, die sind als Hausgeister nicht an das Haus gebunden, sondern Haus in Bezug auf Familie. Wenn du dein Haus niederbrennst, um den Kobold loszuwerden, weil du dich mit ihm verscherzt hast, der kommt mit.
Boah, der Haus.
Weil die sind praktisch unsterblich, diese Viecher.
Der Hausgeist der Lannisters, der muss so einen Schaden haben, Alter. Ja.
Also du wirst die, also die sind wirklich unsterblich, ne? Also die kriegst du nicht kaputt.
Ja.
So. Wow. Und was sie noch können und machen, und das macht der Pumuckl eigentlich so gar nicht, ist, die kümmern sich, weil sie sehr viel Ahnung von Bodenschätzen, von Erzen und so weiter haben, und eben auch clever sind und mit Schabernack und so weiter umgehen können, die kümmern sich auch um den finanzielle Situation der Familie. Die bereichern einen.
Hör mal, was können die denn nicht?
Die können gar nichts nicht. Das sind einfach voll die geilen Typen. So, die also nicht, Kobold willst du in deinem Deck haben. So,
die wissen nicht, what the rock is cooking. So.
Können die mir bei Fortnite meinen Lieblingsskin erspielen?
Wenn du den fragst und der
Zeit hat, ja. Also die sind
wirklich... Er versucht's. Keiner hat gesagt, dass sie super Pro-Aimer sind.
Nö, aber er versucht's, ja.
Er ist halt Arbeiter. Er trifft nicht, aber er spielt so oft.
Ja, genau.
Bis
genau.
Er einfach gewinnt, indem er sich in der Badewanne versteckt.
Genau, wenn der fickt, dann war das nicht schön, sondern viel.
Genau. Also ein Kobold willst du eigentlich schon echt in deinem Haus haben, aber wenn du es hast, sei nett zu ihm, weil sonst ist scheiße.
In der Pumuckl-Geschichte, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so klar ausartikuliert wird, aber ich habe das immer so verstanden, dass die Kobolde was Maritimes sind, die irgendwie so von Schiffen kommen, weil es gibt ja dann auch später den blauen Klabauter auf diesem Schiff und so, und weil der Pumuckl von Segelschiffen und so weiter erzählt, obwohl er nicht ins Wasser fallen darf, weil das kann er gar nicht leiden.
Er kann nicht schwimmen. Klabautermänner sind Kobolde. Das sind Kobolde, die ihr Heimatland verlassen haben, um auf Schiffen zu leben.
Ach so.
Er sagt ja auch, dass er verwandt ist mit den großen Klabautermännern und so. Dieselbe Kreatur.
Nur auf dem Schiff.
Nur am Schiff, ja.
Was ist das sick? Wer denkt sich sowas aus, Mann?
Ja, stell dir mal vor, aus so einem alten Seemannsschiff. Kobold wieder meine Zähne versteckt.
Nein, Heinz, das ist Skorbut.
Nee, weißt du, ich sehe halt.
Also erstmal, das ist ein Klabautermann, kein Kobold, denn er ist auf einem Schiff. Halt die Fresse!
Weißt du?
Lass uns würfeln und danach mehr Jungfrauen
fecken. Das ist halt so, weißt du, da sieht man mal wieder, dass Nerdkultur im Prinzip uralt ist. Heute hocken wir rum und diskutieren, wenn der Hulk und Captain America sich gegenseitig auf die Fresse hauen, wer gewinnt? Früher saßen die Leute vom Hafenbordell, ja, der Klabautermann, das ist der gleiche wie der Kobold, nur auf dem Schiff.
Ja. Ja, aber also muss er. Also wenn will er die Zeit.
Was für ein Seemannsgarn, heute sagt man Comics.
Stimmt. Ja, weil im Prinzip, wenn man sich gerade so, also das ist ja heute noch extrem, aber damals noch viel krasser, so ein Schiff ist ja im Prinzip ein schwimmendes Haus. So, ne, wenn
ja,
du,
im Prinzip, boah.
Nee, weil, also, ja, das sind die Trailerparks der Meere.
Nein, ich meine jetzt so, weißt du, wenn du irgendwie so im, was weiß ich, im 16. Jahrhundert oder im 17. Jahrhundert solltest du in die Karibik fahren. So, um da irgendwie Freibeuter zu sein oder so. Dann bist du wirklich, wirklich, wirklich lange unterwegs. Mhm. Also du verbringst wirklich sehr viele Jahre deines Lebens, jetzt nicht auf dieser einen Tour, aber auf diesem Schiff. So, ne? Und dass da dieser Hausgeist-Mythos Einzug gefunden hat in den Schiff-Mythos, halte ich
die größte logisch. Überraschung so, für
wenn
mich.
Wenn du langsam den Verstand verlierst, dann kommen die witzigsten Sachen zutage.
Ja, Mann. Nach müde kommt
dann
blöd.
Dann fix auch Seekühe, ne?
Ja, ja. Nach müde kommt blöd.
Fix auch Seekühe.
Die größte
dieser Meerjungfrauen-Mythos. Ne?
Also vielen Dank, Tobi, für diesen kleinen mythischen Ausflug. Der größte Aha-Moment für mich ist tatsächlich, dass diese Figuren positiv besetzt sind.
Ja.
Weil in meiner Welt waren das halt immer so poltergeistartige Viecher, die du eigentlich nicht im Haus / auf dem Boot haben willst.
Es ist so ein bisschen das Festhalten an was Rationalem. Weil wenn du wirklich langsam drei Murmeln durchs Oberstübchen zu kullern hast, weißt du, wie Tobi sagt, warst lange auf See, hast viel gesehen, hast vielleicht ein paar Mal auch richtig krass um dein Leben gebankt, ist ein Kobold halt sowas, ja, der ist für mich da, der kümmert sich um mich, ich muss gut zu dem sein, von dem habe ich gelernt, auch gut zu dir zu sein. Das hat so was Kameradschaftliches.
Mhm. Es ist übrigens, also gerade in ländlichen Gegenden immer noch, aber auch sehr lange, sehr weit verbreitet gewesen, in Schweden vor allem, dem Kobold tatsächlich auch immer noch Opfergaben dazulassen, dass du nachts, bevor du schlafen gehst, eine Schale Milch irgendwo hinstellst.
Ach so.
Ist so ein Brauch.
Jetzt weiß ich, wo der Pumuckl, der sein Diarrhö her hat.
Der ist Laktoseintolerant.
Na klar, Alter. Der scheißt dem Eder das Bett voll, ey, dieses kleine Holzbett.
Das gibt's auch im, das ist ein dänischer Brauch. Ich weiß aber nicht, ob der noch, das habe ich nicht rausgefunden, ob der noch, beziehungsweise habe auch ehrlich gesagt einfach nicht nachgeguckt, ob das immer noch gemacht wird. Aber das gab's mit so, dass man eben auch Essen hat stehen lassen und dass man so bei großen Familienfesten für eine Person mehr gedeckt hat. Mhm. Für den Kobold halt eben.
Ist ja
für den Hausgeist.
Voll süß.
Ja. 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 Also wie gesagt, wenn du den gut behandelt hast, war das ein guter. Und wenn es dann in deinem Haus schiefgelaufen ist, hieß es dann im Prinzip, du hast den Kobold verärgert.
Ach, stell mal vor, hast du so einen Kobold mit so einer Attitüde von einem Drucker dann halt irgendwie bei dir, der irgendwie nie zufrieden zu stellen ist.
Stell mal vor, du hast einen Kobold mit der Attitüde eines Drückers und musst ihm ständig Drogen besorgen.
Ja, aber finde ich ja witzig, dass
der Junge lag der auf der Straße.
Finde ich ja witzig, dass
die angerufen, die wollen ihren billigen Witz zurück.
Ah, finde ich ja interessant, dass die Alice Kaut da so ein paar Sachen aus dem Kobold-Mythos vermutlich übernommen hat. Auf der anderen Seite den Pumuckl aber auch so extrem gegensätzlich gezeichnet hat, weil das war vorhin kein blöder Spruch von mir. Das hat Pumuckl, Zitat, genauso gesagt. Nicht geärgert ist geholfen genug. Das ist die Agenda, die er beim Eder in der Schreinerwerkstatt fährt.
Achso, die können sich übrigens, die sind übrigens wirklich unsichtbar auch in der Dings, beziehungsweise können sich unsichtbar machen oder eben auch Gestalt wandeln. Also in der dänischen Mythologie ist es so, dass die nachts zu Katzen werden. Hm. Also die Katzen, die in deinem Hof pennen, das sind Kobolde.
Blöde Frage, wisst ihr, was womit dieses Geräusch gemacht wurde, immer wenn er unsichtbar oder sichtbar wird? Das ist auf jeden Fall irgendein Zupfinstrument. Ich dachte irgendwie eine Gitarre oder eine Geige oder irgend sowas.
Das ist bestimmt der andere Song, den man auf einer Zither spielen kann.
Und
es gibt das so.
Und falls ihr
einen anderen Song auf einer Zither gehört.
Falls ihr, liebe Hörer, einen Rewatch machen wollt, ein kurzes Easter Egg. In der allerersten Folge im Intro sieht man ihn nicht. In der allerersten Folge im Intro sieht man nur seine Umrisse. Erst ab der zweiten Folge, nachdem er sichtbar wurde, sieht man im Intro beim Song den Pumuckl.
Echt? Du hast recht. Oh. Das war mir aufgefallen, als ich das geguckt habe, dass man den Pumuckl gar nicht sieht. Und ich dachte, hurra, das wird bestimmt ein Riesending. Hurra, und habe es dann wieder vergessen.
Der Kobold mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da. Leute, gar nicht zu knapp. Schwupps, schon ist die Pfeile weg. Wer hat sie wohl wegversteckt?
Kippst die Milch, dann wird er krank. Scheiß dir in den Warenschrank. Hurra, hurra.
Der Kobold scheißt dir heute aufs Haar. Hurra.
Ja. Oh, gut.
Wollen wir eine ganz kurze Pause machen, bevor wir den richtig harten Stoff auspacken?
Ja, Mann.
Ja? Also wir machen eine ganz kurze Bier, Hol und Bring und Chips-Esspause. Und danach klären wir, ob Meister Eder schizophren ist, ob der Pumuckl ADHS hat und lauter so einen Scheiß trägt. Okay?
Das dann wird sehr super Nanny ist, das klingt schon so.
Also dann kommt Kack und Sach Oldschool-Scheiß-Dreck, okay? Kurze Pause nochmal zum Erholen, dann sind die grauen Zellen gefragt.
Kack und Sach-Geschichten.
Yeah!
Die Frage der Fragen, liebe Herren und Damen. Was stimmt nicht mit dem Meister Eder? Laut dem Stupipedia, wir alle kennen es, der böse, unautorisierte Wikipedia-Zwilling.
Der wirklich sehr lustig ist teilweise.
Laut dem Stupipedia leidet der Meister Eder unter Schizophrenie und bildet sich seinen Kobold da ein, wie in meinem Fanart-Video, über das wir schon gesprochen haben. Der Begriff Schizophrenie wird von Laien sehr, 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 sehr häufig falsch verstanden. Der Begriff kommt nämlich aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie gespaltene Seele. Das hatten wir auch schon oft von Laien. Wird der Begriff Schizophrenie oft verwechselt mit dem Störungsbild der gespaltenen Persönlichkeit. Das stimmt nicht. Schizophrenie ist keine gespaltene Persönlichkeit. Also es ist nicht diese Dr. Jekyll und Mr. Hyde Nummer.
Multiple Persönlichkeitsstörungen.
Ja. Der Begriff Schizophrenie bezeichnet eine Art von Psychose. Ich habe mir da heute tatsächlich so ein paar Videos reingezogen, die das super, super gut auf den Punkt erklärt haben, was eine Psychose ist. Es gibt nämlich in der Psychologie den Unterschied zwischen einer Neurose und einer Psychose. Eine Neurose ist eine quantitative Veränderung oder Verschiebung des menschlichen Wesens. Also eine Neurose bedeutet Sachen, die normale Menschen, in Anführungszeichen normale Menschen wie du und ich kennen, werden in ihrer Quantität verstärkt oder abgeschwächt. Ja, also zum Beispiel gibt es so Zwangsneurosen, dass Leute die ganze Zeit kontrollieren müssen, ob der Lichtschalter an oder aus ist. Sowas kennt jeder von uns. Jeder von uns kennt dieses Gefühl, habe ich den Herd ausgemacht? Oh, scheiße. So, das kennt jeder. Und bei einer Neurose ist es so, dass dieses Gefühl bei den Menschen noch deutlich verstärkt ist. Also, dass die minutenlang vorm Herd stehen und gucken müssen, ist es wirklich jetzt aus oder nicht. Bei einer Psychose, wozu die Schizophrenie gehört, handelt es sich um eine qualitative Veränderung des menschlichen Wesens. Sprich, man erlebt Sachen, die normale Menschen nicht erleben und nicht kennen. Man spricht auch von einer schizophrenen Psychose, Und das sind Störungen im inneren Erleben oder im Verhalten des Menschen. Konkret, Wahrnehmung, Denken, Gefühle oder auch Willensbildung sind beeinträchtigt. Also Klassiker zum Beispiel, Menschen hören Stimmen, denken Befehle zu empfangen, haben Kontakt mit Aliens, sehen Sachen, die nicht da sind und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, davon ist ja so die schlimmste Steigerung, so die paranoide Schizophrenie, dass du halt, das ist so das, was wir bei Beautiful Mind sehen, dass du halt tatsächlich das Gefühl hast, von außen kontrolliert zu werden. Ja. Und zwar durch in deiner Warte reale Begebenheiten.
Und also wie gesagt, wir sind jetzt alles keine Profi-Psychologen, sondern nur Interessierte und behaupte mal informierte Laien, aber eine schizophrene Psychose ist schon heavy shit. Also das ist schon das ist schon ein ernster Scheißdreck, wo man dann auch wirklich bitte zum Psychiater gehen muss.
Also muss, weil das ist wirklich richtig ernst.
Etwa
lebensbedrohlich ernst schon dann noch?
Im Zweifel, klar.
Kann passieren. Also etwa 0,5 bis 1% der Bevölkerung erkranken im Laufe ihres Lebens an so einer schizophrenen Psychose. Bei etwa einem Drittel der Patienten verschwindet es tatsächlich auch wieder. Also es gibt Leute, bei denen tritt das mal ein, zwei Wochen auf und dann ist es wieder weg. Bei etwa einem Drittel kommt es immer mal wieder zu kurzen Episoden. Und beim letzten Drittel wird es chronisch, sprich, die müssen mit dem Scheiß leben. Und die klassischen Symptome von einer Schizophrenie sind Paranoia, also man fühlt sich verfolgt. Man hat das Gefühl, irgendwer beobachtet einen. Oder das Gefühl, fremdgesteuert zu sein oder nicht Herr seiner eigenen Gedanken zu sein. Schizophrene berichten davon, dass sie das Gefühl haben, ihre Gedanken kommen von außen. Also das, was sie gerade denken, das sind nicht sie selbst, sondern das ist Input von außen. Das ist tatsächlich ein sehr häufiges Symptom. Über 80% der als schizophren diagnostizierten Leute berichten davon. Klassiker, Stimmen hören. Ja, ganz häufig auch Stimmen, die einen beleidigen. Da müssen wir bei Meister Ede und dem Pumuckl schon mal sagen, ja, das stimmt.
Ja, da müssen wir schon mal schlucken, so, das klingt vertraut.
Ja. Ach, das ist ein Trinkspiel, okay.
Also, weil ich jetzt gerade gelacht habe, wir machen uns nicht über Schizophrene lustig, wir machen uns darüber lustig, dass wir eine Kinderserie mit diesem Krankheitsbild vergleichen.
Genau. Stimmt, das ist gar nicht so blöd. Das sollen wir, also ganz deutlich, wir machen uns nicht über Schizophrenie lustig.
Nein.
Das ist eine mega ernste Sache.
Absolut
nicht. Sondern über die abstruse Idee, dass Meister Eder. Ja.
Fred hat's geschafft, meinen Kampf bei Schweinchen Babe reinzubringen. Also ziehen wir das jetzt hier auch durch.
Und ey, dieses Thema Schizophrenie ist extrem komplex. Und da gibt es eine lange, lange, lange Reihe von Symptomen, die auch mit Antriebsstörungen zu tun haben, dass man einfach überhaupt gar nichts mehr geschissen kriegt auf gut Deutsch. Da gibt's wahnsinnig viel. Und das, was ich hier präsentiere, ist mal wieder nur ein ganz kleiner, zusammengedampfter Abriss. Wir sind weit davon entfernt, dass ich hier auch nur ansatzweise ausreichend über dieses Krankheitsbild spreche. Aber so ein weiterer Klassiker sind Halluzinationen. Ja. Dass man Dinge sieht. Und die Leute, die sowas haben, berichten meistens von amorphen, also unförmigen Gestalten oder Schatten. Also ich habe ein Interview gehört mit einer Schizophrenie-Kranken, die meinte, stell dir vor, du hast einen Horrorfilm gesehen und kurz danach schwirren dir noch Gedankenfetzen von diesem Horrorfilm im Kopf rum. Sowas hat sie regelmäßig und hat das Gefühl, dass es wirklich echt gerade bei ihr in ihrer Wohnung ist.
Das kann sich übrigens auch nicht nur auf Schemen oder sowas oder tatsächlich reale Personen, also real aussehende Personen manifestieren, sondern auch ganze Situationen. Ne? Also du kannst ganze Tagesabläufe dir eingebildet haben.
Ja.
Das kann auch passieren. Ja.
Das ist leider etwas, dass wir Halluzinationen.
Das wäre krasses Ende gewesen für Pumuckl, wenn Meister Eder plötzlich wach wird auf so einer Intensivstation. Sie sind wieder da. Mein Gott. Sie waren 2 Jahre im Koma.
Ja, das wäre ja keine Schizophrenie,
ja,
das
ist ja Koma, aber ja. Ja, aber wenn er davon sich das alles innerhalb von, weil im Traum, du träumst ja auch schneller. Nee, also was im Traum passiert, ist alles sehr viel schneller, als wenn du es wirklich tun würdest. So. Dass die ganze Pumuckl-Sache irgendwie nur schlechter 12 Stunden Schlaf ist.
Also diese Patientin, mit der ich das Interview da gehört habe, die hat davon berichtet, so als griffiges Beispiel, sie hat häufig das Gefühl, dass eine Katze an ihrem Bein vorbeistreift, aber da ist gar keine Katze.
Oh,
und
schon unangenehm.
Also beim Meister Eder, ich habe die Serie so in letzter Zeit wirklich sehr aktiv geguckt mit dem Hintergedanken, bildet er sich das vielleicht alles nur ein? So, das ist ja auch eine beliebte Fantheorie. Das ist ja die beliebteste Pumuckl-Fantheorie überhaupt, dass der Meister Eder aus gesundheitlichen Gründen das alles nur halluziniert.
Würde er erstmal auch für seinen Lebenswandel so sprechen. Ne? Ich meine, viel mehr als arbeiten, Bier trinken und alleine sein tut er auch nicht. Das ist ein schöner Nährboden
für seiner Psychosen. Werkstatt, ja, so richtig Leute, die ihm nahestehen, hat er irgendwie Fall, nicht. Ich glaube, wir sehen nicht, dass Meister Eder irgendwas an näherer, engerer Familie irgendwie hat, ne?
Der hat niemanden eigentlich, der ihm
wirklich nahestehen. Oh Leute, nagelt mich nicht drauf fest. Ich meine, im Laufe der Serie taucht auch mal, glaube ich, eine Schwester von ihm auf. Aber wir nehmen den Eder schon als eher einsamen alten Mann wahr. Was gegen die Nummer spricht, Eder ist zwar der Einzige, der den Kobold sieht, aber andere sehen eindeutig die Auswirkungen von Pumuckls Taten. Und zwar sehr, sehr eindeutig.
Und der weirde alte Sack mit der Mundharmonika sieht, dass die Mundharmonika schwebt und darauf gespielt wird.
Stimmt.
Genau, in der letzten Pumuckl-Folge. Ja. Staffel 2, Folge 26, glaube ich.
Wie heißt der nochmal? Keine Ahnung.
Diese Halluzinationen sind tatsächlich entgegen dem Klischee sehr selten bei Schizophrenie-Kranken. Der Stimmenhören, Klassiker, das haben sehr viele, aber wirklich etwas zu sehen, das nicht da ist, das ist eher eine Seltenheit tatsächlich. Hat mich auch überrascht. Und was ganz, ganz zentrales Element auch bei so Schizophrenie-Kranken ist, auch hier, das haben nicht viele, das haben nicht alle, aber viele, ist das Ausbilden eines sogenannten Wahns. Und das Wort Wahn, ich habe das mal nachgeguckt, im Medizinlexikon, Flexikon, unter einem Wahn versteht man Folgendes, Zitat, Flexikon, unter Wahn subsumiert man die unkorrigierbare Falschbeurteilung der Wirklichkeit, die unbeeinflussbar von persönlichen Erfahrungen auftritt und an der mit absoluter subjektiver Gewissheit festgehalten wird. Die wahnhafte Überzeugung wird von Mitmenschen nicht geteilt und kann nicht nachvollzogen werden, da sie der Wirklichkeit widerspricht. Also du baust dir eine Art von Story auf, um es mal ganz platt auszudrücken. Du baust dir eine Art von Idee auf, die völlig absurd ist, an der du aber unwiederbringlich festhängst.
War Meister Eder Querdenker?
Im medizinischen Sinne meinst du?
Man oder muss,
im politischen Sinne?
Man muss
im politischen Sinne, genau. Gibt dem Pumuckl mehr Rechte.
Man muss da, ich denke da wirklich auch immer an Verschwörungsmythen tatsächlich, ja. Und es gibt verschiedene Warnkategorien. Leute, wir wären nicht die Kack- und Sachgeschichten, wenn es nicht verschiedene Kategorien gäbe, in die sich das Ganze verschachtelt. Hatten wir auch in der Dark Knight-Folge zuletzt. Ja. Ne? Also es gibt verschiedene Warnkategorien. Zum Beispiel ganz klassisch den Eifersuchtswahn. Da muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Man ist davon überzeugt, dass der Partner einen betrügt. Dann gibt es Bedeutungswahn. Man interpretiert in ein zufälliges Ereignis große Bedeutung rein. Das ist ja wieder so dieser klassische Aberglaube. Das hatten wir in der Folge mit der abergläubischen Putzfrau, dass irgendwas runterfällt und man sagt, oh, das ist Pech.
Beim Pumuckl, nicht bei uns.
Genau. Es gibt den hypochondrischen Wahn. Also man ist davon überzeugt, dass man schwer krank ist. Es gibt den Beziehungswahn, den ich sehr spannend finde. Man setzt sich wahnhaft in Beziehung zu anderen Menschen oder Objekten. Beispiel: die Sachen, die in der Zeitung stehen, das sind Geschichten aus meinem Leben. Also das ist so eine klassische Beziehungswahn-Story. Oder, finde ich ein super skurriles, trauriges, aber auch spannendes Beispiel, anhand der Nummernschilder von Autos kann ich sehen, was in der Zukunft passieren wird.
Geil.
Was?
Das ist weirder Shit, oder?
Was? Weißt du, wenn Bielefeld jetzt Stuttgart hinten reinfährt.
Gibt's Krieg?
Ja.
Zum Bleistift, genau.
Gibt's Krieg? Damit, wenn du sowas so richtig, ich sag mal, speziell ausgebildet hast, bist du der King bei Sportwetten.
Ja.
Wenn Stuttgart Bielefeld überholt, weißt du, auf was du wetten musst.
Mhm. Teil von Schizophrenie ist, meistens oder oft auch, dass man das auf sich bezieht. So eine gewisse Art von Egozentrismus. Da hinten ist eine Mülltonne umgefallen und das beziehe ich auf mich selber. Dass die Mülltonne da umgefallen ist, bedeutet, dass in meinem Leben demnächst was schiefgehen wird oder dass dies und das passieren wird. Ja? Es gibt den sogenannten Doppelgängerwahn, dass Menschen davon überzeugt sind, dass ein fieser Zwilling von ihnen unterwegs ist.
Von ihnen oder von anderen? Weil es gibt von ja auch ihnen. Dieses Störungsbild, dass man, das ist vielleicht was völlig Spezielles, dass Menschen denken, ich habe vergessen, wie das heißt, dass alle anderen Menschen oder einige andere Menschen durch Doppelgänger ersetzt wurden. Diese Wechselbalg-Geschichte. Ich habe letztens bei Hoaxilla gehört.
Sehr spannend. Ja. Du, wie gesagt, da gibt's. Also es klingt jetzt blöd, aber das gibt's wahrscheinlich alles. Es gibt so viele Ausprägungen und so viele Varianten.
Es gibt dieses Cotard-Syndrom, heißt das, glaube ich, ne? Oder doch Cotard heißt es, glaube ich, dass man denkt, dass man tot ist.
Mhm.
Das ist auch so ein Wahn.
Irre.
Lebende Leiche-Syndrom.
Genau, ja, ich glaube, das heißt, warte mal, ich google das mal. Ich glaube, das heißt Cotard.
Und es gibt also es gibt noch deutlich mehr Warnkategorien. Ich habe jetzt nur so die Rockstars, wie wir gerne sagen, aufgezählt. Die letzte, die ich aufzählen möchte,
total, ja,
in Bezug auf den Eder wahrscheinlich spannend, Beeinträchtigungswahn. Man fühlt sich durch andere beeinträchtigt, eingeschränkt oder sogar geschädigt. Das Verfolgungswahn ist im Prinzip eine Form dieses Beeinträchtigungswahns. Der Klassiker, meine Nachbarn überwachen mich. Oder es gibt auch Leute, die davon überzeugt sind, dass ihr Arzt im Auftrag einer Regierung arbeitet, um ihnen zu schaden.
Querdenker.
Da haben wir
Impfung.
Meister Eder, der davon überzeugt ist, dass ein Kobold in seiner Werkstatt Dinge versteckt und seine Möbel beschädigt, seine Wände vollkritzelt und seine Nachbarn terrorisiert.
Und ihm aus irgendwelchen Gründen ein völlig aufgedrehtes Energieniveau gibt. Weil dieser ja in sich gekehrte, so ein bisschen ältere Typ war immer ganz ruhig und jetzt ist auf einmal ständig so, Pumuckl, ja, das war der Pumuckl. Ja. Und auf einmal hat er so merkwürdige Lebensgeister wieder.
Mhm. Ja, könnte ja auch was Positives sein, ne?
Ja.
Wenn einfach nur die im Urlaub das frühmorgendliche Bier und die Urlaubszigarette dann nichts Besonderes mehr waren. Ja, ein bisschen Action im Leben hat, das ist ja gleich wieder schöner.
Naja, also ich sag mal so, für alle die erste Wohnungsfolge gehört haben, so ein gewisser Putzzwang hätte mir schon ganz gut getan, zeitweise. Aber halt in Perioden, nicht die ganze Zeit. Ja.
Was sich daran gehindert hat, war bestimmt auch dein Pumuckl, Alter.
Menschen, die mit Schizophrenie diagnostiziert werden, das können, also, um das jetzt praktisch so als Auflösung für die Geschichte zu nehmen, weil, ey, ich bin ganz ehrlich zu euch, jetzt eine Stunde zu diskutieren, ob der Eder das jetzt hat oder nicht, ist an der Stelle jetzt auch ein bisschen übertrieben. Menschen, die mit Schizophrenie diagnostiziert werden, haben normalerweise deutliche Einschränkungen und Probleme in ihrem Alltagsleben. Also Leute, die sowas haben, die haben wirklich, wirklich Probleme, auf gut Deutsch klarzukommen. Schizophrenie geht meistens mit einer deutlichen Minderung der Lebensqualität und der Produktivität einher. Und das sehen wir beim Meister Eder ja eigentlich gar nicht.
Nee, das stimmt.
Oder?
Nö, der führt ein relativ, ich sag mal, stabiles Sozialleben. Zumindest mit seinen Saufkumpels da.
Mhm.
Scheint ja auch ein beliebter Kerl zu sein. Ist jetzt auch nicht der Weirdo, trotz seiner Geschichten.
Mhm. Und seine Werkstatt wird ja auch
regelmäßig
auch von Leuten besucht, die ihm ja auch immer von ganz kleinen bis ganz große Aufträge geben.
So. Nee, also, vor allem, wenn du dir anguckst, hier mit dieser Badezimmerfolge, wo er sagt, hier, der Badezimmer müsste mal neu gemacht werden. So ist ja alles irgendwie scheiße. Und dann Pumuckl sagt, ist das zu teuer? Oder hast du zu wenig von diesem, wie nennt ihr das, Geld? Und er sagt, nee, Geld ist nicht das Problem. Also für jeden, der schon mal ein Badezimmer neu machen wollte, Geld ist das Problem.
Also Tobi, das waren die 80er.
Es gibt
zu einer Zeit, wo in Bayern auch noch jeder Geld hatte.
Es gibt eine Folge, ich glaube aus der zweiten Staffel, wo jemand mit so einem merkwürdigen Möbelstück zum Eder kommt und das machen lassen will und dann sagt der Eder, ja in 3 Wochen, weil ich habe gerade so viel zu tun, also die Werkstatt scheint zu laufen.
Ja.
Und was tatsächlich auch dagegen spricht, dass der Eder Schizophrenie haben könnte. Schizophrenie ist etwas, das meistens im Alter zwischen 15 und 25 auftritt. Also es ist wohl sehr selten, dass das plötzlich aus dem Nichts bei älteren Damen oder Herrschaften auftritt. Auch hier wieder die Regel, aber es gibt auch Ausnahmen. Also es gibt ein extremes Spektrum von verschiedenen Ausprägungen von Schizophrenie. Wir können es nicht ausschließen, dass der Eder vielleicht doch ein starkes psychisches Problem hat.
Noch dazu muss man jetzt auch sehen, der hat ein gewisses Alter, in den 80ern schon, der hat 100%, also er ist in dem richtigen Alter, dass er im Krieg eingesetzt war, was ja Gustl Beihammer ja auch selber war.
Er ist dem Alkohol nicht abgeneigt.
Genau, er ist dem Alkohol nicht abgeneigt, er ist dieser Geselligkeit mit Gleichaltrigen, würde ich es fast nennen, halt nicht ganz abgeneigt. So.
Teilweise sogar Älteren.
Ja. Genau, teilweise sogar Älteren, die vielleicht auch im Krieg halt auch irgendwie waren. Das ist Dreh- und Angelpunkt solcher Geschichten wie auch dem goldenen Handschuh oder so, dass die ganzen Verwundeten aus dem Krieg, die sich elend fühlen und ihre Trauer und alles dann im Sofa halt irgendwie ertränken. Gut, im goldenen Handschuh ist das jetzt halt ein bisschen heftiger. Aber dass der vielleicht auch seine Dämonen, so wie so viele deutsche Soldaten, hundertprozentig auch vielleicht doch mit nach Hause genommen hat. Ja.
Übrigens, therapieren kann man Schizophrenie leider meistens nur mit Medikamenten. Sport soll tatsächlich auch helfen. Und
ja, Kampftrinken ist auch mein Sport dafür.
Hört euch gerne nochmal unsere Folge 85. hört gerne nochmal unsere Folge 85, wo wir über einen Flug übers Kuckucksnest gesprochen haben, an. Die Elektrokonvulsionstherapie, also Elektroschocktherapie, hilft tatsächlich auch bei Schizophrenie.
Ja. Das hatten wir, das Thema, stimmt, dass das Gehirn quasi geresettet wird, neu gepolt wird durch die Anspannung auf dem Körper.
Was heißt, das Gehirn kriegt so Schmerzreize durch die Elektroschocks und wird dadurch angeregt, neue Bahnen auszubilden oder hört dazu nochmal unsere Folge 85 an. Schwieriges Thema.
Auch wenn wir ein bisschen flapsig drüber sprechen, sehr ernst zu nehmen, bitte.
Genau, und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in so eine Scheiße reintriftet, dann geht zum fucking Arzt.
Ja.
Ja.
Wenn ihr anfängt, den Pumuckl zu sehen
aber
und fest davon überzeugt seid, auf jeden Fall, ja.
Ja, ja.
Aber also, ich wüsste, bei einem Putzzwang also, oder so.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Wir sind ja heute in Zeiten, wo Leute sagen: Hey, ich hab einen Putzzwang. Guckt euch meine täglichen YouTube-Videos dazu an.
Ja. Nee, weißt du, aber da haben wir damals in der Dexter-Folge, ich weiß nicht mehr, welche Nummer das war, haben wir ja über Zwänge und Zwangshandlungen und so weiter gesprochen. Also da gerne auch nochmal reinhören, da gehen wir auf das
Thema. Ja, oder weißt du, wir haben ja auch mit dem Alexander von Hoaxilla bei Joker über psychische Störungen gesprochen und das ist ja auch ein Thema, das uns häufig bewegt. Psychische Störungen werden erst dann diagnostiziert oder sind erst dann ein Problem, wenn du einen Leidensdruck hast.
Genau.
Also wenn in deinem Kopf irgendwas in Anführungszeichen nicht wie bei allen anderen läuft, aber du kommst vollkommen klar damit. Guck uns dreimal an, wir sind auch nicht normal. So, wir haben aufgrund unserer Psychosen einen Podcast gestartet. Nein, aber ihr wisst, was ich meine.
Sprech von dir selber.
Ich bin hier reingezogen worden,
wenn
in die Scheiße.
Ich
bin nur so wegen euch beiden.
Ey, es gibt auf der Welt wahrscheinlich 1 Million Menschen, bei denen im Kopf auch irgendwas nicht ganz klar läuft. Aber sie kommen gut damit über die Runden und alles läuft gut und sie führen ein glückliches Leben.
Die waren cleverer, die machen keinen Podcast. Ja. Nein,
dann ist alles cool. Erst wenn du einen Leidensdruck hast, wenn dich das irgendwie negativ beeinflusst, dann gehst du halt zum Arzt und wirst eventuell diagnostiziert.
Ja. Das Thema ist für Fred auch schon emotional, weil während wir hier darüber sprechen, hat Fred sich selber im Gesicht verletzt und blutet.
Ja, Bullshit.
So, kommen wir, also ich mache jetzt mal eine Überleitung, einfach weil das eine schöne Überleitung war mit dem Leidensdruck. Kommen wir zum Thema ADHS.
Habe ich wirklich mich im Gesicht verletzt?
Ja, du blutest, Alter.
Hast du einen Pickel aufgekratzt?
Ja, keine Ahnung.
Ich hab so einen Leberfleck links unter der Nase, habe ich mir den echt aufgekratzt?
Ja, so ein bisschen schräg daneben.
Ja, so ein bisschen, ja.
Okay, tut mir leid, Alter.
Okay, alles klar. Übergehen wir das.
Selbstzerstörung!
Sprechen wir über ADHS. ADHS, wie wir alle wissen, ist ein Riesenthema. Im Prinzip entdeckt, sag ich mal, in den 90ern, das ist schon sehr viel länger ein Thema.
So spät?
Ja, aber die Tatsache, dass Hyperaktivität bei Kindern und Jugendlichen existiert oder existieren kann, das weiß man wenig überraschend schon immer. Aber in den 90ern ist man auf die Idee gekommen, dass es dieses Krankheitsbild bzw. Störungsbild sein könnte. Also da hat man da näher dran rumgeforscht. Man ist also weg von das Kind nervt hinzu, vielleicht ist da ein bisschen mehr drin.
Vielleicht
ist es eine Diagnose. Ich habe vorher schon Schriften und so. Genau, aber eben das Thema ADHS kam dann auf. Ich überspringe jetzt relativ viel, weil ich persönlich mir wünsche, das Thema ADHS nochmal gesondert durchzunehmen, wenn wir mal über How I Met Your Mother und Barney Stinson sprechen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir beim Pumuckl auch darüber sprechen, weil wir hier so auf den ersten Blick sehr deutliche Anzeichen haben.
Ich nenne jetzt mal kurz ein paar Hard Facts, weil das ja gerade Anfang der 2000er, Ende der 90er so ein Riesenthema war. Gefühlt hatte jeder von uns mindestens drei Leute in der Klasse, die mal Ritalin gekriegt haben, weil sie ja ADHS haben, so, gefühlt. Ne?
Okay.
So, das war ja gerade medial, war das ein Riesenthema. So, ne? South Park hat da ja auch nicht umsonst eine Folge drüber gemacht und so. Also das ist ein Thema gewesen. Und dazu jetzt mal gesagt, 5,3% weltweit oder bei 5,3% weltweit der Kinder und Jugendlichen ist ADHS diagnostiziert.
Oh, krass.
Also das sind nicht so viele. Also es sind, ich sag mal so, wenn man auf das Medienecho hört, sind es überraschend wenige. Finde ich aber trotzdem überraschend viel, wenn man sich dieses Störungsbild mal genauer anschaut. In Deutschland sind es übrigens 4,4% roundabout.
Wow, ist aber auch gar ist ja. nicht gerade wenig.
Also ich, find, wenig, ich finde, das ist mehr, als ich jetzt geschätzt hätte. Ja.
Ja. Der Leitspruch ist, lese ich ein Magazin, nehme ich mein Ritalin. Das ist aus den Simpsons, nicht von mir.
Aber da kommen wir gleich nochmal zu, weil eine Diagnose ist jetzt erstmal, also ADHS ist deutlich schlimmer, als das oft so aufgefasst wird.
Wofür steht denn ADHS?
Oh Gott,
warte. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom.
Genau.
Vielen Dank.
Ja. Das Ding ist, es hat relativ viele Namen, das ist der gängigste tatsächlich. ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, sagt man nicht mehr. Das spielt keine Rolle mehr, sondern immer mit diesem Hyperaktivitätszusatz. Was wollte ich sagen? Genau, ganz wichtig, ADHS ist nicht mein Kind nervt. Dass ein Kind aufgedreht ist, dass gerade zwischen 12 und 14 ist prinzipiell erstmal normal. So, ne? Und das eben auch in unterschiedlichen Stufen. ADHS ist, also wenn das tatsächlich dieses Störungsbild ist, sprechen wir von einem völlig anderen Level an der Front. Da kommen wir aber gleich dann im Genaueren zu. Nochmal kurz eine Zahl, die ich ein bisschen bedrückend fand. Die allerhöchste Wahrscheinlichkeit bei Kindern liegt bei Jungs zwischen 11 und 13, nämlich bei 11,3% Wahrscheinlichkeit, dass du ADHS bekommst. In diesem Zeitraum, nicht chronisch. Bei Mädchen ist die höchste Phase auch zwischen 11 und 13, aber nur bei 3%.
Wow.
Also das ist so ein Jungs-Ding, ADHS.
Ja, Rot-Grün-Blindheit, ADHS. Oh.
Und die diagnostische Ebene da ist relativ interessant, denn es gibt keinen sinnvollen diagnostischen Test. Also du kannst nicht zum Arzt gehen, zu deinem Hausarzt und sagen, Alter, mein Kind ist voll aufgeregt, ja, der hat wohl ADHS. Das war mal so, davon ist man weg. Weil das tatsächlich eine klinische Diagnose erfordert. Also du musst wirklich von einem Psychiater und oder von einem Facharzt gründlich untersucht werden. Und wenn der dann sagt, du hast ADHS, dann hast du auch tatsächlich erstmal ein Problem.
Das ist genau wie bei der Schizophrenie. Also du kannst nicht jemandem einen Fragebogen in die Hand drücken mit 5 Fragen und der klickt ja oder nein und dann weißt du, ja, der hat Schizophrenie, ja oder nein. Ja.
Wie, willst du mir sagen, dass die Facebook-Tests etwa alle Bullshit sind? Also erstmal ganz ehrlich, ich habe heute noch rausgefunden, was für ein Bier ich bin. Ja.
Und da ist nämlich, deswegen kam ich gerade auf diese Überleitung, einer der wichtigsten Punkte, da ist wie in so vielen oder fast allen diesen Störungsbildern ist halt der Leidensdruck. Also der Leidensdruck wird da ganz krass bemessen. Ein Kind, das in der Schule nicht aufpasst, weil es 13 ist, sorry, ist für gewöhnlich kein ADHS.
Ja.
Das ist für gewöhnlich einfach nur ein aufgeregter Spinner.
Das ist halt
so wie ich halt auch war. Ich habe in dem Alter wirklich niemandem zuhören können.
Das ist einfach nur
viel auch ADHS. Das
wird ja
da damals
das wird
auch
in der Popkultur jede Serie, die das irgendwann mal aufgegriffen hat, dass die dann sagen, ich glaube bei den Simpsons nennen sie es auch nicht Ritalin, sondern Focusin.
Ja.
Und sagen Lisa, dann bei Bart. Es reduziert die Klassenclownerie um so und so viel Prozent. Was sieht noch was Schönes aus? Der sagt, ja, besser, also entweder sie geben ihrem Jungen die Pille, besser hilft nur Sport.
Das ist so typisch Simpsons. Es reduziert die Klassenclownerie nachweislich um so und so viel Prozent.
Aber hieß er das nicht auch mal?
Nee, Bart. Und dann wird er paranoid und findet raus, dass die Baseball-Oberliga alle ausspioniert aufgrund ihrer Cappy-Größen, damit sie mehr Merchandise verkaufen können. Das ist eine hammergeile Folge.
Okay.
Ja, es ist halt schwierig, die Grenze, wo endet einfach nur das Arschlochkind sein? Und wir dürfen das sagen, ich glaube, wir waren alle Arschlochkinder zu einer gewissen Zeit. Also, wo endet das Arschlochkind sein und wo beginnt die ärztliche Diagnostik von ADHS?
Wo beginnt das Problem wirklich halt? So, was ist halt unangenehm?
Das Problem haben sich die Leute vor 13 Jahren schon ins Haus geholt.
Ja, aber deswegen, wo es halt einfach eine Charaktereigenschaft, dass jemand dann dahingehend nervig ist oder ein Kind dahingehend nervig ist, aber wo beginnt wirklich medizinisch bemerkbares Problem? Genau, ja.
Darauf kommen wir gleich ganz explizit zu sprechen. Ich will noch mal kurz was zu den Ursachen sagen, aber nur wirklich nur ganz kurz.
Ich glaube, haben wir das erwähnt? Wir sprechen jetzt gerade über das ganze Thema ADHS. Also, falls ihr das gemerkt habt, das ist nicht Meister Eders Problem.
Nee, Pumuckls
sondern
Problem.
Sondern Pumuckls auf jeden Pumuckls Fall.
Problem, genau. Ja, genau. Wir diagnostizieren Pumuckl jetzt eventuell gleich ADHS.
Genau, das hatte ich vor der Pause ja schon angeteased. Ja.
Genau, zu den Ursachen, da möchte ich nochmal zwei, drei Takte zu sagen, jetzt auch ohne Notizen, also keine Zahlen jetzt vorlesen,
ja.
Weil da oft dieser Punkt vorkommt, irgendwie stressige Familie, vernachlässigt und so weiter, konnte man nicht nachweisen. Das Einzige, was man bisher nachweisen konnte, ist, dass in problematischen Familien, oder nee, andersrum, dass in Familien mit ADHS-Kindern oder einem ADHS-Kind schwierige Familienverhältnisse in verschiedenen Formen, sei es Vernachlässigung oder halt tatsächlich, ich sag mal, diesen blöden Begriff Problemfamilien, sich zeigen. Man konnte aber nicht nachweisen, ob das eine nicht das andere bedingt. Oder in welche Richtung. Also hat das Kind das entwickelt aufgrund der schwierigen Familienverhältnisse oder sind die Familienverhältnisse schwierig, weil das Kind ADHS hat?
Das ist etwas, das man bei ganz vielen...
Huhn- oder Ei-Frage.
Genau. Ja, genau.
Ist schwer nachzuvollziehen.
Das hab ich bei meinen Recherchen über Schizophrenie natürlich auch gefunden. Das ist bei ganz vielen psychischen Problemen ein Problem, diese Huhn-Ei-Frage. So, was ist das Problem? Was ist die Auswirkung davon? Oder ist es vielleicht nicht umgekehrt?
Genau.
Das ist bei Schizophrenie genauso. Man ist sich heute wohl einigermaßen sicher, dass es eine Mischung zwischen genetischer Vorprägung ist und Dingen, die man dann wirklich in seinem Life erlebt. Ja. Aber man weiß trotzdem nicht genau, was ist die Ursache und was ist die Folgerung daraus.
Das finde ich aber auch ziemlich prekär, daraus dann halt irgendwie gleich zu schlussfolgern, dass, also wenn man das jetzt schlussfolgern möchte, dass schwierige Familienverhältnisse ADHS begünstigen, da müssten so viele andere Krankheiten höchstwahrscheinlich auch unter dem Prüfstand, was so Depressionen und sowas angeht.
Genau, das ist ja auch bei solchen Störungs- oder Krankheitsbildern der Fall. Ja. Also ne, das wird da ja auch untersucht. Und
Depressionen und Suchtkrankheiten und sowas, ja, heftig.
Also Modelllernen und so, ne, diese ganzen Schlagbegriffe, die es da so gibt. Wie gesagt, bei ADHS ist nicht bewiesen, kann man Stand jetzt auch einfach nicht beweisen, wahrscheinlich, weil man auch einfach nicht weiß, wie. Also ganz ehrlich, ich wüsste es jetzt auch nicht. Wie soll man das nachweisen? Keine Ahnung. Huhn-Ei halt.
Das ist auch wieder so ein Ding. So, ja, weißt du, von mathematischen Beweisen muss man sich in der Psychologie verabschieden. Ich kann auf dem Blatt Papier beweisen, ich kann den Satz des Pythagoras, den kann ich auf dem Blatt Papier beweisen, dass der stimmt. So. Ich kann aber, so sehr ich mich auch anstrenge und so viele Jahre Psychologie und Psychiatrie ich hinter mir habe, kann ich nicht beweisen, ob es das Krankheitsbild Schizophrenie in genau der Form, wie wir es beschrieben haben, gibt. Das sind halt Begriffe, auf die wir Menschen uns geeinigt haben, um gewisse Phänomene zu beschreiben.
Genau. Und was man hier aber rausgefunden hat, ist, dass es tatsächlich einen nicht unerheblichen genetischen Anteil gibt. Und zwar ist ADHS auch vererbbar. Und zwar mit einer Chance von knapp 80%.
Wow. Alter.
Ja. Und Junge, ADHS Junge. Bei Erwachsenen, das ist vor allem das Thema, worüber ich bei How I Met Your Mother eines Tages mal sprechen möchte, eben bei Barney Stinson, ist auch ein Ding. Ist tatsächlich sogar ein sehr großes Ding. Das ist, wie man jetzt vor kurzem rausgefunden hat, auch bis zu 80% vererbbar. Krass. Also, dass das nicht weggeht, wenn du aus der Pubertät raus
bist. Du sagtest vorhin, dieser Unterschied zwischen, das Kind ist einfach aufgeweckt, energiegeladen und nervig, bis hin zu, das hat halt wirklich ADHS und ein medizinisches Problem steckt dahinter. Ja, wie du sagtest, es gibt keine richtige Möglichkeit, das zu unterscheiden, so richtig, oder?
Doch. Also, ja, bis zum gewissen Grad. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Das ist in ICD-10 und in DSM-5. Das ist also diese beiden großen, ich sag mal, Enzyklopädien über psychische Krankheiten.
Ja, ich glaube, unsere Hörer kennen die zu Genüge.
Genau. Auch hier gibt es wieder so eine Art Fragekatalog, die man abarbeiten kann innerhalb der Diagnostik.
Yes!
Now we're talking!
Yes! So,
die sind alle Hörer haben gehofft, alle Hörer haben gehofft, dass wir jetzt die Checklist durchgehen, ob der Pumuckl ADHS hat.
Wir sollten sowas mal bei Social Media veröffentlichen. So, ihr wollt echter Hörer sein. Ein echter Hörer hat kein Grundgesetz zu Hause, sondern den ICD-10.
Ihr ja, Mann. Eine Psycho-Checklist.
Oder den ICD-11, der bald rauskommt.
Gib's uns, Tobi, und wir versuchen es in Bezug auf den Pumuckl kurz und präzise zu beantworten.
Genau, jetzt müssen wir uns kurz festlegen, wie alt ist der Pumuckl? Oh Gott. Und zwar nicht in Koboldjahren, sondern in Menschenjahren. Denn das unterscheidet die Checklist dahingehend, dass wir wissen müssen, wie viele Punkte er erreichen muss.
Also der Pumuckl ist vom Gefühl her, wir erfahren es nicht, relativ alt, aber wir wissen es nicht. Vom
Gebaren her jetzt, meine, ne? Der also ist halt, meine Herren, gesagt, der ist praktisch unsterblich.
Also meine Herren, bitte korrigiert mich, wenn ihr nicht meiner Meinung sagt, aber vom ganzen Auftreten her und vom ganzen Feeling, das wir vom Pumuckl kriegen, selbst wenn er 1000 Jahre alt ist oder so, wir wissen es nicht, kommt er eher wie ein Kind oder Teenager rüber. Deswegen würde ich ihn hier tatsächlich eher als jungen Menschen im Geiste einteilen.
Zwei Zahlen, über 16 oder unter 16?
Unter 16.
Stimme zu.
Unter 16?
Okay. Unter 16. Ich würde sogar noch präzisieren zwischen 8 und 11.
Okay. Tobi, gibt es unterschiedliche Checklisten für U16 und Ü16?
Nee, aber unterschiedliche Anzahl von Symptomen, die stimmen müssen.
Ach so. Okay, dann sagen wir einfach genau. Dann sagen wir U16.
Okay, U16. Dann, das heißt, 6 von 9 Symptomen müssen erfüllt werden.
Wow. Ui.
So, jetzt wird's aber nochmal, wie gesagt, ADHS ist ein ziemlich diffiziles Ding.
Na klar.
Wir haben 2 Checklisten.
Okay.
Oh. Und von... man kann ADHS diagnostizieren, wenn einer der beiden Checklisten erfüllt ist. Richtig kacke ist, wenn beide erfüllt sind. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du es hast. Ah. So. Und die beiden Checklisten sind einmal Unaufmerksamkeit. Also der diagnostische Begriff der Unaufmerksamkeit erfüllt ist und oder die Hyperaktivität.
Mhm. Finde ich total krass, dass Unaufmerksamkeit damit drin ist.
Ja, okay. Weil also Psychologie bei Kindern ist ja nochmal ungleich schwieriger als bei Erwachsenen,
ja, klar,
ne, weil
klar.
Du weniger diffizil mit Kindern sprechen kannst.
Ja, ne? Ja.
Also muss man sich irgendein Gebilde drum bauen.
Ja, okay.
Bauen wir das.
Ja.
Let's do it.
Schritt 1. Oder Punkt 1. Schafft es oft nicht, genau auf Einzelheiten zu achten oder macht Flüchtigkeitsfehler bei Schularbeiten, Arbeiten etc. oder anderen Tätigkeiten.
Ich neige ehrlich gesagt dazu, das mit Nein zu beobachten, weil so ein krasser Chaot der Pumuckl ist auch ist, wenn er sich ein Ziel gesetzt hat oder was machen will, dann tut er das und das tut er meistens auch präzise und effektiv.
Ich meine auch, dass, weil wenn seine Prämisse ist, Schabernack zu treiben, dann ist er darin sogar sehr zielstrebig und sehr gut.
Ja,
sogar,
er ist gut in dem, was er tut.
Wenn er sagt, er
ist gut in dem, was er tut. Ja, das stimmt. Ja,
ja. Ja weil er macht, wenn er sagt, dass er jetzt irgendwo Chaos stiften geht, dann macht er das aber auch wirklich, bis die Leute an dem Punkt sind, wo er sie dann noch haben möchte. Siehe, ich treibe jetzt hier Unfug, bis Meister Eder neue Kunden halt kriegt.
Ja.
So.
Ja, sehe ich auch so. Okay, das kann man schon mal nein beantworten.
Er sagt, er macht das und verliert sich dann darin, mit seiner Vorhaut zu spielen oder so.
Ja. Punkt 2. Hat oft Schwierigkeiten, die Aufmerksamkeit längere Zeit bei Aufgaben oder beim Spielen aufrechtzuerhalten.
So schwierig.
Sehen wir ihn oft spielen? Nee.
Nee, ich, ist egal ich, bei was, ne? Aufgaben oder Spielen, ne? Also Dinge,
dann,
die er tut.
Dann würde ich sogar sagen, nein, weil der Pumuckl ist sogar sehr darauf bedacht, sein Willen durchzusetzen oder auf jeden Fall seine Handlung zu Ende zu führen. Wenn er zum Beispiel dieses Straußenei
halt... Ja, aber es geht um die Aufmerksamkeit.
Ja, also, ja, ja, klar, aber wenn er das macht, dann bleibt er, also er lässt das nicht einfach liegen, der zieht das halt durch.
Genau, also er ist schon sehr launenhaft, aber wenn er wie in dieser einen Folge ein Hund sein will, dann zieht er es auch komplett durch, dann ist er auch den ganzen Scheißtag ein Hund, der im Gulli hockt und jault.
Okay, also nein. Punkt 3. Scheint oft nicht zuzuhören, wenn er direkt angesprochen wird.
Ja, das trifft komplett zu. Ja. Was der Meister Eder und der Pumuckl sich gegenseitig anschreien, ohne dass Pumuckl auch nur auf ein Argument vom Eder eingeht, also da würde ich sagen, ja.
Stell dir vor, du bist der Nachbar von dieser Schreinerei, ey.
Die gibt's auch in dieser letzten Folge, die dann noch rausrollt. Kann ich mal nach Hause gehen?
Ja. Was ist denn das für ein Radau da drüben?
Da drüben?
Punkt 4. Folgt Anweisungen oft nicht vollständig und schafft es oft nicht, Schularbeiten, lästige Arbeiten, Pflichten am Arbeitsplatz etc. zu vollenden. Verlust der Konzentration und Ablenkung sind da die Stichworte.
Junge, ey.
Also, ja, es ist jetzt halt ja, Diagnostik.
Klar, so, klar. Ne? Wenn man davon aussieht, dass Kobold ein Beruf ist, also, oder was man in der Schule...
Ja, wie gesagt, um Pflichten und so. Ne? Also, das, also okay, hier steht Pflichten am Arbeitsplatz, aber das ist Wikipedia. Also alles, was irgendwie so...
also
die Aufgaben betrifft, er denn, lästige also Arbeiten.
Kriegt er denn wirklich Pflichten auferlegt? Ich glaube eher nicht. Er kriegt eher so Benimmregeln wie von einem Kleinkind. Aber eine Pflicht, dass der Eder ihm jetzt sagt, so Pumuckl, du setzt dich jetzt hin und hobelst 6 Holzklötze irgendwie runter oder so. Das sagt er ihm ja nicht. Er kriegt ja nie direkt eine Aufgabe.
Ja gut, er kriegt in der Form Aufgabe, dass der Eder ihm sagt, verhalte ich jetzt ruhig oder halte ich im Hintergrund oder mach nix. Und
lass mich in Ruhe, weil ich krank bin.
Das macht, ja okay, aber verhalte ich ruhig, wenn jemand zum Beispiel in der Werkstatt ist oder so.
Na, das ist eigentlich keine Aufgabe.
Naja doch, verhalte ich ruhig, wenn jemand da ist. Das macht er in 80% der Fälle, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, er hört ja schon ein bisschen auf den Eder, aber ach, weißt du, das ist schwierig. Man weiß beim Pumuckl halt nicht, ob es jetzt an der Aufmerksamkeit liegt oder einfach nur am Unwillen. Er ist halt auch Nihilist im Herzen. Er ist halt auch Nietzscheaner im Herzen.
Also ja oder nein?
Ich würde auch eher nein sagen.
Ich würde auch eher zu okay. Nein.
Das heißt, wir haben bisher nur 2 positive.
Genau, 2 haben wir. Der ersten Kategorie.
Ja.
Bei Hyperaktivität wird es, glaube ich, spannender. Genau, Punkt 5. Hat oft Schwierigkeiten, Aufgaben und Aktivitäten zu organisieren. Zum Beispiel unordentliches, planloses, desorganisiertes Arbeiten, hält Termine und Fristen nicht ein.
Ja gut, das sehe ich beim Pumuckl schon. Also der Typ ist komplett verplant. Mhm. Also den Pumuckl was organisieren zu lassen, vergiss es, Alter. Der Typ lebt nur in den Tag hinein und ich weiß gar nicht, ob der weiß, was eine Uhrzeit ist.
Ja, das trifft sehr gut.
Also ja, ne, dann haben wir,
also, haben wir 3.
3 von 4. So, 5.
Junge, ey, jeder Zuhörer, der sich jetzt selber dabei auch irgendwie an seine Kindheit erinnert, fühlt, keine Panik. Ich persönlich hoffe auch die ganze Zeit, dass gleich noch meine Redemption kommt.
Wir haben 3 von 5. 6. Vermeidet oft, mag nicht oder ist widerwillig die Aufgaben, die längere geistige Anstrengungen erfordern, auszufüllen. Also nochmal, vermeidet oft, mag nicht oder ist widerwillig bei Aufgaben, die längere geistige Anforderungen erfordern. Zum Beispiel Mitarbeit im Unterricht, Ausfüllen von Formularen etc.
Die ist schwierig zu beantworten, weil so richtig sehen wir den Pumuckl nicht dabei.
Wir sehen leider niemals Meister Eder auf dem Amt, wie er ALG1 beantragt oder so.
Meister Eder gibt dem Pumuckl nicht wirklich so explizite Aufgaben.
Ja, geistige Aufgaben vor allem.
Er lässt ihn halt ja wirklich in den Tag hineinleben. Und selbst wenn er ihm ja irgendwas beibringt, dann ist der Pumuckl ja auf seine Art ja auch aufmerksam, muss man noch dazu sagen.
Ja, das stimmt.
Also, genau, der Pumuckl ist ja eigentlich niemand, der einen Geist hat, der immer wegschweift, sondern ganz im Gegenteil. Der Geist vom Pumuckl, so kommt es mir vor, ist wie ein Magnet, der klebt sich an irgendwas dran und kommt da gar nicht mehr von weg. Und der Pumuckl steigert sich dann immer in so Sachen rein, wie in der Folge, wo es das Zerwürfnis gibt, wo er sich komplett in die Idee reinsteigert, dass er jetzt eine Halskette haben will. Und er bleibt mit seinem kompletten, er bleibt sehr fokussiert bei dieser Halskette. Er hat tagelang kein anderes Thema als Klabauter tragen, Halsketten und Schmuck, also muss ich auch so ein Ding haben. Und
ja, da ist er wie mit dem Boot, ne?
Genau, und da ist er mega zielstrebig.
Ja, okay, also nein.
Nein. Scheiße, ist einfach nur nervig, ist das nichts Medizinisches?
Hey, wir sind nicht mal bei der Hälfte. Ja. Punkt 7. Verliert oft Gegenstände, die für Aufgaben oder Aktivitäten nötig sind. Zum Beispiel Schuhmaterial, Stifte, Bücher, Werkzeuge, Portemonnaie, Schlüssel, Schreibarbeiten, Brille, Mobiltelefone und so weiter.
Ich behaupte, nein. Der Pumuckl versteckt die Sachen weg.
Der Pumuckl besitzt vor allem nichts.
Ich wollte gerade sagen, er besitzt nichts.
Er versteckt die Sachen von den Leuten und korrigiert mich, aber er weiß immer, wo die Sachen sind. Stimmt. Der versteckt das Zeug vom Bernbacher, von diesen Kindern, vom Eder. Wenn du ihn fragst, wo das ist das Zeug, dann lügt er dich halt natürlich an. Aber er weiß genau, wo das Zeug liegt. Wenn er will, kann er dir genau zeigen, wohin er diese Pfeile gelegt hat. Mhm.
Nee, aber alles, was er so besitzt, so seine Schaukel und sein Bett, also gerade an seinem Bett zum Beispiel, da ist ja alles immer in Ordnung. Da ist alles an seinem Platz, da ist nie irgendwas, liegt irgendwo halt woanders.
Im Gegenteil, er wird grantig, wenn jemand was wegnimmt.
Ja, ganz genau. Ja, also nee, ja. Eigentlich nicht. Okay,
also nein. Nee. Sind wir immer noch bei 3. Also ja, den Punkt jetzt schon nicht erfüllt, aber machen wir mal weiter. 8, ist oft leicht von äußeren Reizen oder irrelevanten Gedanken abgelenkt.
Ja, okay, das schon. Oder? Also er kriegt eine fixe Idee.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich funktioniert ja jede Folge so, ne? Der sieht irgendwas, einen Hund, er sieht Kinder, die sich gegenseitig erschrecken, und das ist dann das Ding.
Aber das ist allerdings halt diese kindliche Neugier.
Wieder nicht, das ist ja egal. Wir reden über Diagnostik. Zu sagen, das ist kindliche Neugier, widerspricht ja der diagnostischen Arbeit.
Ja, aber er ist von diesen Sachen dann begeistert. Aber wie wir jetzt schon vorher auch schon festgestellt haben, er geht dann, wovon er begeistert ist, ja auch sehr zielstrebig nach.
Das meine ich mich auch, weil der lässt sich davon ablenken, von dem, was Meister Eder sagt, aber ab dem Zeitpunkt davon lässt er sich nicht mehr ablenken.
Ja, genau.
Genau.
Weil er müsste sich dann ja wieder ablenken lassen. Weißt du, diese Nummer so, ey, ein Schmetterling, oh, ein Hund. Ja. So, das macht er ja nicht.
Genau, also wenn er lässt sich gerne von vollkommen irrationalem Scheißdreck begeistern, aber bleibt dann da auch am Ball. Genau. Also auch nein.
9 ist oft vergesslich bei alltäglichen Aktivitäten oder bei täglichen Aktivitäten.
Er kommt nicht vergesslich und schusselig rüber. Nee. Er ist halt ein Punk, er ist halt ein Anarchist. Okay, wir wollten den Begriff Anarchist nicht mehr benutzen, siehe letzte Folge mal wieder. Nee, auch da nicht. Also okay. Vergesslichkeit ist jetzt kein Trait vom Pumuckl.
Nee.
Also, den ersten Punkt, Unaufmerksamkeit, 3 von 9, fuck it. So, hat er nicht.
Okay.
Also, ne, nach dieser Liste, nach diesem krassen Schubladen.
Das war jetzt der erste Fragebogen.
Das war der erste, genau.
Zum Thema Aufmerksamkeit.
Das haben wir selten, dass wir so einen Fragebogen durchgehen und bei wirklich so vielen Punkten sagen,
Für gewöhnlich haben wir das irgendwie diagnostizieren können.
Ja, irgendwie haben wir sonst immer ein gutes Bauchgefühl, aber wo wir dann. Aber kannst du mal sehen, wie schwer das ist? Du siehst einen Pummel und sagst, boah, ey, scheiß ADHS-Kind, ne?
Moment. Wir sind noch nicht fertig.
Okay.
Weil jetzt kommt der nämlich, wie ich finde, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Punkte nicht durchgelesen. Extra, weil ich das hier in der Folge machen wollte.
Okay.
Aber gefühlt, bei der Überschrift, habe ich schon das Gefühl, das könnte deutlich besser zu ihm passen.
Das ist ja das einzige Wissenschaftliche, was heutzutage zählt. Also red weiter.
Nein, weil du musst ja nur einen von diesen beiden Punkten erfüllen. Ne?
Und jetzt klar. Fragebogen Teil 2.
Hyperaktivität und Impulsivität. Punkt 1. Hampelt oft mit Händen oder Füßen und schlägt mit ihnen im Takt oder windet sich auf seinem Sitz.
Ja.
Eigentlich immer.
Ja.
Der ist ja immer in Bewegung.
Der hat Hummeln im Hintern.
Oh. Ja. Also ja.
Also wenn der Pumuckl auch irgendwo sitzt, siehst du halt auch immer, wie er so mit seinen Füßen hin und her baumelt.
Genau. Ne?
Ja, alleine dieses Ding, dass er halt, dass Meister Ede ihm nicht einen Stuhl oder irgendwas gebaut hat oder einen Tisch, sondern er hat so ein Schaukelschiff. Irgendwas, was immer in Bewegung ist, was du immer antreiben kannst.
Er hat
ihm
im Prinzip schon einen Stuhl gebaut. Er hat ihm so ein Kasterl auf so einen Stuhl gestellt, damit er beim Frühstückstisch mit am Tisch sitzen kann. Aber der Pumuckl kann trotzdem nicht still sitzen. Er springt auf dem Frühstückstisch rum.
Also ja, und zweiter Punkt auch schon beantwortet, verlässt oft den Sitzplatz in Situationen, in dem Sitzen bleiben erwartet wird.
Ja.
Siehe auch, sagt die letzte Folge, wo Eda mir sogar noch so ein kleines Gedeckter gebaut hat mit so einem kleinen Stuhl, einem kleinen Tisch, mit so einem kleinen Krug. Ne, und selbst da rennt er die ganze Zeit in der Gegend rum.
Und die Folge viel besser, wo er eben ein kleines Klo baut und der Pumuckl dann im Stehen da reinpisst.
Ja, Alter!
Mein eigenes Klo!
Das ist auch die Folge mit dem Badezimmer, wo der Pumuckl ein kleines Mini-Klo hat. Wie hat er dem Handwerker das denn erklärt, dass er da so ein 3 cm großes Klo hinbauen soll?
Meister Eder, ich muss mal austreten zum Scheißen.
Wo denn das auch so geil wieder dann rein und der Eder da halt sitzt so, ich bade hier gerade. Ich pinkel hier gerade.
Ja, stimmt, der ist am Baden. Ja. Oh Gott, die führen so eine richtige alte Leute-Beziehung, wo schon jegliche Grenzen gefallen sind.
Also, Stand jetzt Hyperaktivität, Impulsivität, wir sind bei 2 von 2.
Ja, genau.
So, 3. Läuft oft herum oder klettern in unpassenden Situationen.
Na klar, Alter.
Ja, volle
es gibt
Kanne,
eine Folge, die, wo der Pumuckl mega in Gefahr ist, weil er in einem Schrebergarten hängen bleibt an einer Zwetschge oder was das war, oder an so einem Schrebergartenbaum, auf den er hochgeklettert ist, und da bleibt er hängen und läuft Gefahr, dass ihn jemand entdeckt.
Ja. Das ist auch nochmal, da glaube ich, steigt er in so einen Hühnerkäfig oder sowas ein und zieht die Tür achtlos hinter sich zu und bleibt dann auch in diesem Maschendrahtzaun dann da halt auch hängen.
Ja.
So,
genau.
Voll nicht nachgedacht.
Übrigens hier als Zusatz, bei Jugendlichen und Erwachsenen reicht hier ein subjektives Gefühl der Unruhe. Also, dass man Bock hat, auf einen Baum zu klettern.
Mhm.
Also, 3 von 3.
Gott, ey. Also jeder, der sich jetzt irgendwie ertappt fühlt. Leute, viele haben heutzutage einen Bürojob. Das ist nichts Seltenes mehr. Also, was habe ich seit der Pandemie? Was habe ich Bock, einfach auf einen Baum zu klettern, mich mit Affen zu prügeln?
Ja, Mann.
Hier der nächste Punkt. Ist oft, in Anführungszeichen, auf dem Sprung oder handelt wie getrieben. Zum Beispiel kann nicht länger ruhig am Platz bleiben, beziehungsweise fühlt sich dabei sehr unwohl, zum Beispiel in Restaurants.
haben wir im...
Ich habe mich nochmal geschnitten mit einem Bierdeckel.
Was stimmt denn nicht mit dir?
Was ist denn heute los, ey? Wir haben neulich hier Bilder im Studio...
Suizidale Tendenzen?
Wir haben neulich Bilder im Studio aufgehangen. Haben wir einen Kobold, Fred, der dich aber masochistisch...
Ich blute schon wieder, ey. wir geben hier alles fürs Podcast. Tobi, zu deinem Punkt. Ja, 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 ja.
Ja, ja. Ich denke, das können wir nur sagen.
Ja, ja, nochmal ja.
Dann sind wir bei 5 von 9. Oder beziehungsweise 5 von 5 bei den Punkten, die wir schon vorgelesen haben. 6 redet oft übermäßig viel. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
Ja, ja,
ja.
Ich bin jetzt mal bewusst ruhig.
Punkt 8. Kann nur schwer warten, bis er sie an der Reihe ist. Zum Beispiel beim Warten in einer Warteschlange oder ähnliches.
Ja, natürlich, Alter. Also wir sehen jetzt, ich kann mich an keine Folge erinnern, wo der Pumuckl sich schön englisch in eine Queue einreiht.
Ist ja jetzt hier oder ein Beispiel, soll. Ne?
Aber ich glaube nicht, dass der Pumuckl irgendwo am Amt geduldig sitzen und warten würde.
Okay, und der letzte Punkt. Ich nehme, wie ihr seht, die Hand, mit der ich mitzähle, schon mal weg. Unterbricht oder stört andere häufig?
Oh shit.
Okay, also bei Hyperaktivität, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren.
Ja, ja, ja.
Also bei Hyperaktivität bzw. Impulsivität haben wir 9 von 9.
Mit wem denn fahren?
Ja. Ja.
Haben sich 3 gefunden beim Podcast auch.
Ja. Ja. Also wir haben 3 von 9 bei Unaufmerksamkeit und 9 von 9 bei Hyperaktivität.
Wow.
Das ist tatsächlich an der Stelle jetzt nach diesem groben Bild mal Zeit, jemanden aufzusuchen, der sich wirklich damit auskennt, der im Zweifel nicht ein Hausarzt ist.
Wow.
Sollte man dann mal gemacht haben. Vor allem, wenn die Fragen so beantwortet werden wie hier, dass man einfach nur noch lacht, anstatt ja zu sagen, weil das so offensichtlich ein Problem ist.
Also der, um das nochmal zusammenzufassen, Tobi, korrigier mich bitte, gemessen an menschlichen Maßstäben würde man den Pumuckl heute definitiv als ADHS-Kandidat diagnostizieren?
Erstmal, also das ist noch ein bisschen diffiziler. Wir können theoretisch noch einen Punkt, noch mal ein paar Punkte durchgehen, wenn ihr wollt. Weil das wird nochmal aufgeteilt in notwendige spezielle Bedingungen und in notwendige allgemeine Bedingungen, die wir tatsächlich auch theoretisch auf dem Pumuckl durchgehen könnten, wenn wir wollten. Der Prozess der Diagnostik von ADHS ist tatsächlich sehr langwierig sehr schwierig,
komplifiziert.
Genau.
Richard, bringst du mir noch ein Bier mit?
Mir auch.
Richard?
Ey!
Junge!
Pumuckl!
Pumuckl! Ja? Bring noch ein Bier mit.
Also für alle. genau. Wie gesagt, ein sehr komplizierter Vorgang, weil es halt eben auf der einen Seite sehr schwer ist zu unterscheiden, ist das jetzt Präpubertät, Pubertät?
Ja,
oder ist das tatsächlich ein Problem?
Also wir hatten das bei Wir hatten das bei Anakin Skywalker in einer recht frühen Folge auch, wo wir ihn auf Borderline untersucht haben, ja auch. So brutal das jetzt klingt. Ganz normale Teenager in Anführungszeichen haben häufig auch einige Verhaltensweisen, die daran erinnern. So, aber nur weil halt ein Teenager jetzt gerade eine Phase hat, in der ein Arschlochkind ist und unaufmerksam ist und auf alles scheißt, heißt es nicht, dass er eine klinische Diagnose als ADHS verdient hat, in Anführungszeichen. Oh.
Und deswegen halt eben keine Hausärzte, also ich will wirklich nicht gegen Hausärzte wettern hier, ne? Im Gegenteil. Aber es ist an der Stelle kein Fachpersonal.
Es ist etwas, das wofür sagen,
das
man...
Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ey, dafür gibt es nochmal einen Spezialisten.
Na klar. Ich würde nur mal sagen, dass ich gegen Hausärzte habe, sondern da geht es halt wirklich um Spezialisten. So, wenn du Krebs hast, gehst du zum Onkologen. So, ne? Also das ist in dem Fall ähnlich. Du brauchst halt einfach einen Facharzt.
Ja.
So, und das sind in der Regel halt Psychiater.
Krass, ja.
Keine Therapeuten. Psychiater.
Und lieber Pumuckl, falls
obwohl Therapie natürlich...
Falls du das hier hörst, lieber Pumuckl, such dir doch Hilfe. Also, schrecke nicht zurück, einfach mal zum Arzt zu gehen und ihm auch die Nummer zu erzählen, wie du einen ganzen Nachmittag als heulender Hund im Gulli verbracht hast. Hol dir Hilfe, mein Lieber.
So.
Okay, pass auf. Also, eine Sache noch. Man kann über den Schweregrad nochmal sprechen. Ich gebe jetzt nicht mal durch. Ich lese nur mal vor, was bei Wikipedia unter schwere ADHS steht. Die Anzahl der Symptome übersteigt deutlich die zur Diagnoseerstellung erforderliche Anzahl, 9 von 9. Anzahl oder mehrere Symptome sind besonders stark ausgeprägt. Wir haben nur gelacht, als das vorgelesen wurde. Mhm. Oder die Symptome beeinträchtigen erheblich die soziale, schulische oder berufliche Funktionsfähigkeit.
Ja.
Also man kann auch eventuell von einer schweren ADHS-Störung ausgehen. Mhm. Aber wie gesagt, das müsste man über einen längeren Zeitraum beobachten.
Ja. Mensch, Leute, also ich hoffe, ihr seid auf eure Kosten gekommen, was die Analyse des Krumbuggels angeht, des Bummuggels. Ja, dem Eder scheint's gut zu gehen, dem Pumuck, der Pumuckel scheint in eine, sollte man eher einweisen, ja. War jetzt auch keine Riesenüberraschung, aber auch...
Höllenspirale aus Leid und Verderben.
Oh ja, Mann, aber auch mal hier wieder das Triviale will auch erforscht werden und das lieben wir. Ihr liebe Kaki-Lovers, könnt, wenn ihr nicht genug von unseren Folgen alle 2 Wochen hier im kostenlosen Standardfeed bekommt, könnt ihr unseren Premium-Kanal abonnieren. Das ist ja im Prinzip unsere eigentlich Haupteinnahmequelle und eigentlich auch unsere eigene einzige Einnahmequelle. Wir, die Kakis, kriegen keinen Cent von Abrufen bei Spotify oder in den klassischen Podcast-Apps, sondern wir finanzieren uns, unsere Aufnahmen hier, unser Studio und das Ganze hier durch unseren Premium-Kanal, den ihr hören könnt, wenn ihr uns mit Minimum 3 € im Monat bei Steady unterstützt. Da bekommt ihr noch Zusatzformate und Zusatzinhalte. Und wir starten da ja in letzter Zeit relativ viele neue Formate. Wir testen da gerade viel und haben da ein ganz neues Format vor ein paar Tagen gelauncht, namens Rage Mode. In diesem Format geht es darum, dass eine Person mal richtig Hass und Dampf ablassen darf und die beiden anderen Personen sich das anhören und versuchen, es zu verstehen.
Wichtig, weil das, also was heißt wichtig, aber bemerkenswert im wahrsten Sinne des Wortes, an der Stelle, weil wir das auch schon als Review so ein bisschen bekommen haben, ja, das ist unqualifiziert und unargumentiert. Es geht hier um Dampfablassen.
Genau. Es geht nicht darum, dass gut argumentiert wird oder solche Sachen, sondern es geht darum, dass wir einfach mal uns Luft machen können, weil Hass ist irrational. Und wenn das die Lehre ist, die ihr da rauszieht, es muss nicht alles, ich kann nicht erklären, warum ich Dinge scheiße finde oder jeder andere. Also, manchmal findet man Sachen einfach scheiße.
Kannst du versuchen.
Ja, genau.
Nee, also ich dachte eigentlich, bei der Aufnahme dachten wir eigentlich, das wäre deutlich geworden. Jetzt ist es ein paar Mal gesagt worden. Deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal sagen. Das ist schon Sinn der Sache, ja, dass wir da nicht sinnvoll argumentieren, sondern wir lassen da echt einfach Dampf ab.
Ja, in der ersten Folge startet Richard als Rager und erklärt uns, warum er das Spiel Fortnite unfassbar beschissen findet. Ja. Ja, hört euch das an im Kaki Premium Kanal. Unter kackundsach.de findet ihr den Link dazu und auch die Erklärung, wie und auch YouTube-Video-Tutorials von mir und so, wie ihr das in eure Podcast-App dann reinkriegt. Übrigens, das Format Rage Mode haben wir vorhin beschlossen. Wird auch umbenannt. Rage Mode war nur ein Arbeitstitel. Der Herr Stinky, unser fantastischer Hörer, hat den besten Vorschlag für den Formatnamen gebracht. Wir nennen es in Zukunft die Codefrontation. Also jetzt die erste Folge, heißt es noch Rage Mode, dann nennen wir es um in Codefrontation.
Ja. Das ist doch viel besser seit der Aufnahme, ne?
Ja, man muss übrigens dazu sagen, ich weiß nicht, ob du das ändern wirst, aber ich erzähle es jetzt einfach aus dem Nähkästchen. Wir haben das schon aufgenommen, von Fred und mir jeweils mit dem Namen Rage Mode. Seid nicht irritiert, wenn die Folge Codefrontation heißt und wir von Rage Mode sprechen.
Ich find's
das ist das gleiche Format.
Ich finde es ja ziemlich witzig, aber das wäre leider zu viel Arbeit, weil wir jedes Mal, wenn einer Rage Mode sagt, dass dann heißt, so, ja, wir kommen bei der Aufnahme von Codefrontation.
Und damit kommen wir zum... Feedback.
Ja, ich
der Kobold mit dem roten Haar.
Mit dem roten Pfarr.
Mensch, Leute.
Das rote Pfarr? Das war ja auch mal ein nasses Bier.
Okay. Fred, du bist gut, damit kommen wir zur Hörermail vom Dominik. Hallo, liebe Kakis. Kurze Anmerkung der Redaktion. In unserem Premium-Kanal gibt es ein Format namens Skepsis, wo wir über Verschwörungsmythen sprechen. Darauf bezieht er sich. Dominik schreibt, ich weiß, ihr wollt euch fragen, ob ihr demnächst vielleicht eine Skepsis-Folge zum Thema Impfungen machen könntet. Ich komme darauf, weil meine Mutter, meine Bald-Ehefrau und mir raten wollte, uns nicht impfen zu lassen, mit dem Argument, dass meine Frau sonst keine Kinder mehr bekommen könnte oder das Kind mit einer Behinderung auf die Welt kommen könnte. In diesem Sinne einen schönen Tag noch und bleibt so genial, wie ihr seid.
Da sage ich nein zu.
Haben wir tatsächlich gesagt, dass wir das machen wollten, oder hat ihr uns jetzt in den Kopf geguckt, weil der Plan war ja da?
Ich glaube, das ist so ein bisschen weise Vorhersagung von ihm vielleicht. Ich meine, das Thema liegt irgendwo auf der Hand, gerade auch beim Konsens. Ja, selbst wir drei hatten auch schon untereinander drüber gesprochen. Aber ich glaube, ich kann das ein bisschen entzaubern für uns drei einmal sprechen. Nein, das Thema werden wir uns nicht annehmen, weil
sorry, nicht in nächster Zeit.
Nicht in nächster Zeit erstmal. Also da braucht ihr echt nicht drauf warten, weil ich glaube, wir alle drei werden uns das nicht geben. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, bei sehr vielen iTunes-Rezensionen und Co. steht auch so der super Podcast mit Halbwissen. Und ich werde mich hier nicht hinsetzen und so tun, als wüsste ich mehr als Mediziner. Ich fasse die medizinischen Themen sowieso nicht an. Alles, was medizinisch ist, auch gerade in dieser Folge jetzt, ist immer alles mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen. Ja. Und wir holen uns im Zweifelsfall, wenn wir wirklich gar keine Ahnung haben, holen wir uns Rat ein von echten Medizinern, weil wir diese Sachen eben nicht wissen. Und ums Verrecken werde ich das Thema Impfungen nicht anfassen, weil es da einfach eine sehr große Faktenlage gibt, und da stehe ich auch hinter, da gibt es eine unfassbar überwältigende Faktenlage. Es gibt aber leider auch mittlerweile genauso viele laute Idioten dazu. Ja. Und dem Shitstorm, nur weil etwas gesagt wird, was anderen wahrscheinlich sehr emotional aufstoßen wird, dem werde ich mich nicht aussetzen.
Ich möchte dazu ergänzen, also wir haben sehr konkret mal über dieses Thema gesprochen, ob wir eine Folge machen wollen. Da habe ich doch noch sogar noch einen Kumpel von mir angefragt, der Arzt ist. Mhm. Ob der uns dabei unterstützen könnte. Und der meinte halt auch so: Tobi, ich bin kein Arzt,
Spezialist,
also kein Impfspezialist, nicht Virologe, sondern wie heißt das? Keine Ahnung. Und er meinte dann aber auch:
Impfologe.
Vergiss mir, das heißt, er meinte auch: In der jetzigen Situation werde ich den Teufel tun und mich nur, weil ich Arzt bin, da hinzusetzen und zu behaupten, ich hätte Ahnung von. Ich bin da kein Spezialist und heutzutage. Also in dieser brenzligen Situation, in der wir uns befinden, kann ich mich nicht als Nicht-Spezialist da hinsetzen und als Arzt ein Autoritätsargument bringen.
Ich möchte das Thema
momentan vollkommen recht.
Ich, Fred, möchte das Thema momentan auch nicht anfassen, aber aus einer anderen Begründung, weil sich das Thema gerade so unabgeschlossen anfühlt. Wir sind kein News-Podcast, wir sind kein tagesaktueller Podcast, wir sind ein Podcast, der kulturelle und popkulturelle Themen hauptsächlich aufarbeitet. Wir haben in unserem Premium-Kanal das Format Skepsis mit Verschwörungsmythen, aber da sprechen wir meistens bewusst über Verschwörungsmythen, die schon ein bisschen älter sind, weil man da aus einer entfernten Perspektive sprechen kann. Das Thema Impfen, da ist so viel in Bewegung gerade. Ich habe mega Bock, über das Thema Impfen im Format Skepsis zu sprechen, aber erst so in 2-3 Jahren, weißt du, wo man mit einer Retroperspektive auf die ganze Corona-Scheiße hoffentlich zurückblicken kann. Ja, es kam auch jetzt vor ein paar Tagen die Frage bei Steady von einem Hörer, ob wir mal eine Bioshit-Folge über Attila Hildmann machen wollen. So, was für ein Arschloch, natürlich.
Das war die Folge.
Interessante Persönlichkeit, über den will ich aber erst sprechen, wenn er hoffentlich verdientermaßen im Knast sitzt oder irgendwann krepiert ist.
Nee, also wir haben ja bei Bioshock gesagt, immer nur zu Leuten, die tot sind.
Ja, genau.
Man weiß nie, was noch kommt.
Wir reden da über abgeschlossene Stories.
Ich habe die Nachricht auch gesehen, ich habe mich dazu hinreißen lassen, dazu zu antworten, und ich wiederhole es hier auch nochmal. Wir werden Teufel tun und diesem Wichser, diesem Arschloch, auch noch eine Bühne geben. Der hat zu Recht
alles. Es sei denn, er ist tot.
Ja.
Wenn er tot ist, dann ja. Hörst du das? Nein.
Ganz ehrlich, also da kannst du mich genauso gut fragen, ob ich irgendwann mal eine Folge über Xavier Naidoo machen werde. Bestimmt, aber dann werden mir auch schon 3-4 Murmeln durchs Oberstübchen kullern, und das ist noch weniger wert, was ich dann halt
oder er ist tot
zu sagen habe. Genau, oder der.
Aber Dominik,
Also jetzt mal auch, wir wünschen es den Leuten nicht.
Ich will mich trotzdem hinreißen lassen.
Das ändert nichts an der Idee des Formats. Also wir sprechen über tote Leute.
Ja, ganz genau.
Aber Dominik, ich will mich trotzdem hinreißen lassen, dir was mitzugeben. Und zwar, dass diese Story, dass das Impfen die Frauen unfruchtbar macht, ist eine Falschmeldung, die von Verschwörungsgläubigen in die Welt getragen wurde. Das ist kompletter Quark. Das ist kompletter Bullshit.
Kannst du das zu 100% sagen?
Ja, das kann
ich. Also nicht, weil ich daran jetzt glaube, sondern weil das im Moment so gefühlt immer ist.
Das kann ich, ja.
Stand jetzt wissen wir das, aber es könnte sein,
dass... Also Wissenschaftler fahren zu Recht Eine mega vorsichtige Schiene, was Schwangere angeht. Ja. Eine mega vorsichtige Schiene, was Schwangere angeht. Das ist aber wirklich so Vorsichtsmaßnahme. Es gibt keine empirischen Beweise oder auch nur Hinweise, dass Schwangere irgendeinen Schaden davontragen von diesen Impfungen. So, da gibt es gar keine Hinweise darauf. Das ist einfach nur Vorsichtsmaßnahme.
Also, die Zeit ist schwer genug seit anderthalb Jahren für uns alle. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde einfach, dass diese Themen, auch wenn es dann irgendwie für Premium-Format wäre, für ein extra Format oder was auch immer, ey Mann, ich finde so Verschwörungsmythen, wie wir neulich hatten bei Muda-Dreieck und so, das finde ich witzig. Das ist für mich Unterhaltung. Da finde ich, da sollte es auch bleiben.
Lasst euch impfen, sonst kriegt ihr Beef mit mir.
Jo.
Aber so, und damit trotzdem
Unterhaltung bleiben.
Da muss ich allerdings Fred recht geben.
Ja, voll, das auf jeden Fall.
Und damit kommen wir jetzt fröhlich, frisch und pumuckelartig zu den Podcast-Rezensionen.
Das war scheiße.
Leute, gebt uns eure Bewertungen über die beliebten Podcast-Apps. Wir lesen die beste Bewertung bei Apple Podcasts und auch bei Podcast Addict vor.
Kann nach der Nummer nichts mehr hören. Ey.
Also, bei Apple Podcasts schreibt letzter Stuhlgang, also so heißt der User.
er heißt letzter Stuhlgang.
Du hattest mich schon beim Letzter.
So wäre mein Highlander-Name.
Tobi hat es mir gleich angetan, dicht gefolgt von Richard. Fred ist zwar auch ganz knorke, aber wie uncool wäre es bitte, wenn er mein Favorit wäre.
Scheiße, Harry Potter, weißt du,
das ist so der Typ, der den Lehrer richtig feiert, aber das nicht zugeben darf, weil er cool sein will.
Ja. Ein toller Podcast, den jeder mal gehört haben sollte, wirklich nur empfehlenswert. Ich kann die Begeisterung nicht in Worte fassen. In diesem Sinne, bleibt wie ihr seid oder nicht, denn Entwicklung ist wichtig. Euer letzter Stuhlgang, PS, ich erwische mich jedes Mal beim Intro mitsingen.
Cheers.
Yeah,
wir Ben. Uns auch.
Was für eine erwachsene Einstellung. Bleibt, wie ihr seid oder auch nicht, denn Entwicklung ist wichtig.
Das gefällt mir.
Weil haben wir uns in 5 Jahren entwickelt? Ich hoffe nur zum Guten.
Nein, es gibt ja auch manche Hörer, die wollen, dass wir genauso wie bei Folge 5 noch sind, wie vor 4 Jahren. Und das ist halt auch leider Schwachsinn.
Ja, stimmt. Wir kriegen da hier und da, also selten, sehr selten, aber hier und da kriegen wir tatsächlich auch mal Nachrichten in die Richtung. Ne?
Ja,
ihr habt was zu sehr verändert und so.
Was hatten wir jetzt vor kurzem? Schade, dass ihr jetzt eingebildet seid. Ey, Diggi.
Das war glaube ich schon immer. Jetzt habt ihr meinen coolen Bierschnippler nicht gesehen, weil das ist ja ein scheiß Audioformat.
Scheiße, Alter.
Verdammt, der hat sich super angefühlt.
Dein Bierschnipser war das Letzte, das Schlimmste, was ich je gesehen habe.
Der war richtig kacke, der ist.
Nein, mach ihn vorwärts.
So geht mal zu Person X, geht mal zu irgendeiner Person in eurem Umfeld und sagt ihr, hey, schade, dass du nicht so bist wie vor 4 Jahren. Geht mal zu irgendeiner Person in eurem Bekanntenkreis.
Am besten zu eurem Partner oder Partnerin. Oh.
So, und das darf man sich...
Schade, dass du nicht mehr so bist wie vor 4 Jahren.
Ja. Ich wünsche mir die vaginale Trockenheit zurück. Okay.
Zurück?
Darüber sprechen wir gleich.
Ja, und dann gibt es ja noch die tolle Android-App Podcast Addict, über die man auch fabelhaft unseren Premium-Kanal hören kann. Beifuß schreibt...
Was? Beifuß.
Beifuß. Hallo ihr, also mit Y, Beifuß.
Das Gewürz oder mit der Befehl?
Mit Y und PH, Beifuß.
Was?
Mit Y, also Beifuß.
Darüber muss ich die ganze Nacht jetzt nachdenken. Jetzt kann ich pennen. Was soll das?
Heißt der vielleicht einfach so? Oder sie?
Beifuß. Beifuß.
Beifuß. Er oder sie schreibt, hallo ihr Halbgötter in Braun. Kann es kaum erwarten, bis ihr die Weltherrschaft an euch reißt und Imperator Fred seine Großinquisitoren Tobi und Richard losschickt, um allen ihren Klugschiss rektal einzuführen.
Das ist geil, weil wir müssen dann Fred Rapport stehen und er wird dann nur so handeln, wie wir ihm sagen, dass es ist. Aber was wir ihm sagen, ist unser Bier.
Ihr kommt dann so aus Gothams Nacht morgens zu mir zurück und ich sage euch, ist es gut? Und ihr sagt, es ist gut.
Wir erkennen die Menschen.
Und Fred sah, dass es gut war. Ist es gut? Es ist gut. Und Fred sah, dass es gut war. Bestes Buch.
Ja, Leute. Wenn ihr Bock habt, uns live echt und in Hautfarbe zu sehen, dann schaut mal auf unserer Website kackundsach.de vorbei. Da gibt es einen Reiter Live-Shows. Denn wir sind tatsächlich ab Herbst so Odin es will, wieder live unterwegs auf den Bühnen in Deutschland. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady. Auch hier bei kackundsach.de mal vorbeischauen. Wichtige Info, wenn ihr den Premium-Kanal noch über den US-Dienst Patreon hört, bitte wechseln. Langsam wird die Zeit knapp.
Stimmt, die Zeit vergeht. Bald ist Schluss.
Wir schalten am 1. Juli 2021 unseren Patreon-Auftritt ab. Dann gibt's nur noch unseren Premium-Kanal beim wunderbaren Berliner Startup-Unternehmen Steady. Hören könnt ihr uns bei Spotify und in praktisch jeder Podcast-App eurer Wahl. Folgt uns in den sozialen Medien. Und wenn ihr einen Kobold in der Schreinerei habt, dann es gibt so kleine so Zigarren Guillotine, wo man so eine Zigarre köpfen kann.
Zigarrenschneider?
Ja.
Zigarrenguillotine.
Das finde ich geil. Junge, das finde ich geil.
Also man nennt es auch ein vorsintflutliches Beschneidungsinstrument.
Auf den Gustl Bayerhammer.
Ja.
Auf den Pumuckl. Hans Klarin, den Sprecher von Pumuckl. Er ist auch verstorben, leider.
Alice Kaut, Dankeschön für den Pumuckl.
Auf die verstorbenen Kameraden.
Genau.
Und wir machen es dann, wir machen es jetzt in den Feierabend.
Ach, seht ihr, wer uns über Spotify hört, folgt uns mal. Das ist wichtig für den Algorithmus. Ja.
Also, führt euch. Tobi, Richard und Fred sagen
Fierte.
Tschüss.
I'm strong enough.
Live without you.
Strong enough.